Wer redet, ist nicht tot.
Ich rede mit einem Mann, der sich Jamaika Mike nennt. Eigentlich heißt er Michael. Hallo Mike.
Hallo Holger, ich grüße dich.
Wie kommst du zu dem Namen Jamaika Mike? Also Michael Mike ist ja relativ einleuchtend, aber Jamaika?
Ja, also Jamaika Mike ist so entstanden. Ich habe sehr lange Zeit in Paris gelebt und habe da auch auf der Goethe-Institut, auf der deutschen Schule meine Zeugnisse mit dem Namen Michel irgendwo stehen. Und wo ich dann nach Jamaika ausgewandert bin, habe ich den Jamaikanern das eben gesagt nach der Frage, wie heißt du denn? Und wo ich dann sagte, Michel, oh no, it's a fucking girl name. Das haben die also absolut nicht toll gefunden und haben mich dann halt kurzerhand Michael genannt. Und diesen Jamaika-Zusatz habe ich eigentlich erst im Gefängnis bekommen, weil ich eben unheimlich viel über Jamaika erzählt habe. Und irgendwann hieß es da, ach guck mal, da kommt halt wieder Jamaika. Und mein Verleger und ich, wir haben dann irgendwann überlegt und haben diese beiden Namen irgendwie zusammengefügt. Also aus Jamaika, Mike. Und Jamaika Mike eben ist dann dieser Name entstanden mit diesem Untertitel des Buchs Ganja, Koks und Karibikträume. Eine ganz andere Auswanderergeschichte. So ist das eigentlich entstanden.
Der Gefängnisaufenthalt ist das Ende deiner spektakulären Karriere gewesen. Wie hat die angefangen?
Angefangen hat eigentlich alles in Mitte der 90er Jahre, wo ich mit meinem Partner zusammen ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, eine kleine GmbH in Aachen hatte. Und wir mussten irgendwann dann Ende der 90er leider Konkurs anmelden. Und da ich halt immer sehr viel rumgereist bin, mir Menschen, Leute, Kulturen mich sehr interessiert haben, bin ich dann auch 1990 das erste Mal nach Jamaika geflogen. Und das hat mich fasziniert, das Land. Die Menschen und die Fröhlichkeit und die viele Anzahl, was du da machen kannst auf dem Land, auf dem Wasser. Und ich habe mir dann damals schon irgendwie gesagt, irgendwann möchtest du auswandern. Jamaika fand ich toll, aber ich habe eigentlich gedacht, so bis 45 arbeiten, genügend Geld zusammen haben und dann eben auswandern.
Was jeder so träumt,
ja. Ja, was jeder träumt. So, und da ich damals halt auch so mit Penthouse-Wohnungen, die ich dann natürlich nicht mehr bezahlen konnte, Zins und Tilgung, aber da ich denen halt immer sehr gute Finanzierung der Bank gebracht habe, die einiges auch an mit mir verdient haben, haben die mich eigentlich so weit in Ruhe gelassen, haben mich nicht rausgeschmissen. Ich habe eigentlich bis zum letzten Tag in dieser Penthouse-Wohnung verbracht, habe geguckt mit einem Schuldenberater, dass ich halt aus all diesen Sachen rauskomme und bin dann mit 3.000 US-Dollar meiner Freundin, allerdings mit der Gewissheit, du hast da unten eine Unterkunft und einen Job, eben nach Jamaika ausgewandert.
Was hast du da für einen Job?
Das war so eine kleine Tourgesellschaft, die unter anderem Motorroller hatten. Mhm. Und da wurden dann halt mit Touristen mit diesen Motorrollern Sehenswürdigkeiten auf Jamaika angefahren. Mhm. Du halt als Tourguide vorneweg. Und du hast denen dann unterwegs mal angehalten, erklärt, halt über Fauna und Menschen. Und hast die quasi dann, sollte ich mit denen eben Touren machen. Der hatte dann auch noch ein Fahrzeug, also wo man dann auch kleinere Touren mit, also kleineren Grüppchen gemacht haben. Aber das war halt alles, was ich machen sollte. Hatte da auch eine Unterkunft, die Bezahlung war eigentlich soweit gut. Ich war also in Jamaika angekommen und mich konnte nichts bremsen. Ich hatte eine Euphorie und endlich bist du in dem gelobten Land. Ja, und dann bin ich relativ schnell zu dem Menschen hingefahren. Er war ein Inder, war zusammen verheiratet mit einer belgischen Frau. Mhm. Und dann meinte er mir, ja Michael, du hast dich jetzt einen Monat nicht mehr gemeldet und so, leider kann ich dir den Job nicht mehr anbieten. Ich sag, wieso? War doch alles klar und so. Meinte er, ja, wir haben eigentlich wieder beschlossen, zurück nach Belgien zu wandern.
Ach Gott.
Und du kannst aber das ganze Unternehmen halt kaufen. Ja, und dann meinte ich dann, ja, was willst du denn haben? Meinte er, ja, mit den ganzen Kontakten und der Gerätschaft, alles drum und dran, 60.000 US-Dollar. Naja, da war ich mal kurz nochmal überlegen, was es wohl bringen würde, meine kompletten 3.000 US-Dollar ihm anzubieten. Mhm. Aber ich habe halt so getan, vielleicht A, weil ich mein Gesicht nicht verlieren wollte, B, weil es für mich als Wirtschaftsberater wahnsinnig interessant war, mal über die Bücher zu gucken, was kann man denn mit so einem kleinen Unternehmen in Jamaika verdienen. Und dann habe ich halt so gesagt, hey, ich hätte Interesse. Und er meinte, wer zuerst malt, zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen brauchte ich kein schlechtes Gewissen haben und habe mir das halt mal so angeguckt, ja, was da mal rauskommt.
Und kann man mit so einem Ding 60.000 US verdienen?
kannst du. Aber es gibt natürlich auch in Jamaika eine Nebensaison und eine Hauptsaison. Mhm. Also du musst dann schon in der Hauptsaison richtig reinklotzen, weil in der Nebensaison läuft natürlich nicht allzu viel. Aber ich habe dann irgendwann einen Job bekommen als Tourguide bei der zweitgrößten Tourgesellschaft in Jamaika, Tourwise hießen die. Mhm. Und da sollte ich halt erst so als Trainee mitfahren, also mit einem richtigen Tourguide, habe mir das da erstmal angehört. Da war also von 3 Stunden Ausflüge bis hin zu 3 Tagestouren. Und dann hast du halt, ja, die Bezahlung war nicht so gut. Ich glaube, damals war Fixum 600 US-Dollar und dann hat man pro Tour nochmal Geld verdient. Mhm. Pro Tag, plus dann halt die Trinkgelder, die aber, weil die Preise schon so gesalzen waren, immer sehr, sehr gering ausfielen. Hat man sich dann auch noch mit dem Fahrer teilen müssen. Also vom Verdienst her war das wirklich ganz, ganz grausam. Zahlungsmoral, also nach 6 Wochen hatte ich immer noch kein Geld drauf und hab's dann halt relativ schnell auch geschafft, zu einem vollwertigen Tourguide hochzukommen. Aber hey, du konntest also, weil Jamaika die Lebenserhaltungskosten kannst du schon mit Deutschland vergleichen.
Oha.
Supermarkt. Ja, auch weil die meisten sagen, ey, ist doch warm und da muss es doch Obst und Gemüse in rauen Mengen geben. Ja, gibt's auch, aber die ganze Wirtschaft ist irgendwie fehlgeleitet. Also die lieben zum Beispiel Reis, die haben diesen berühmten Blue Mountain Coffee, aber der ist 90% unter japanischer Hand. Also da verdienen jetzt auch nicht viel dran. Das ganze Zuckerrohr, aber heutzutage verdienst du natürlich da auch nicht mehr viel dran. Dann lieben sie Cornflakes, weil die Amis das lieben. Das wird natürlich aus Amerika importiert, genauso wie ist eine Insel, die haben ja keinen Fisch auf Jamaika. Nein, es muss dieser Saltfisch sein, weil sie das noch aus Sklavereizeiten auch gewohnt sind. Mhm. Der wird aus Kanada importiert. Also du siehst, da läuft unheimlich viel falsch.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich auch für die Leute da nicht so einfach. Ne? Und es gibt halt auch keine Schwerindustrie, das heißt, entweder hast du Hoteljobs oder Taxifahrer oder du arbeitest halt vielleicht in so einem Craft Market und verkaufst da irgendwelche Holzschnitzereien oder sowas.
Und das ist also dann wieder saisonabhängig, das heißt, du hast keine durchgehende hohe wirtschaftliche, ja, wie nennt man das denn, ja, keine hohe Produktivkraft durchgehend.
Richtig. Ah, okay. Und du brauchst eine Arbeitsgenehmigung als Weißer oder als Ausländer.
Mhm.
Und das ist also, du musst nachweisen können, wenn du einen Job ausgeschrieben hast, dass das ein Jamaikaner nicht machen kann oder will.
Ja.
Erst dann darfst du als Ausländer diesen Job bekommen. Das war jetzt bei Tourwise relativ einfach, weil da hat halt das Management dann innerhalb der Zeit, wo ich da angefangen habe, dann schon gleich für mich so eine Arbeitsgenehmigung beantragt. Mhm. Aber das Problem war halt, normalerweise besteht ein Abkommen zwischen Jamaika und Europa, dass du 3 Monate lang dich in einem Land aufhalten darfst.
Mhm.
Dann kannst du am Tag raus, kannst am selben Tag wieder reinkommen, das wieder 3 Monate. Außer die Engländer, weil das halt bis 61 englische Kolonie war, dürfen, glaube ich, 6 Monate.
Mhm.
Also hast du alle 3 Monate das Problem mit deinem deutschen Reisepass. Entweder muss ich jetzt raus oder ich muss halt irgendeinen Immigration Officer schmieren, dass der mir so einen Extension, Verlängerungsstempel reinmacht.
Ja.
Und dann darf ich wieder 3 Monate länger bleiben. So, und das war halt am Anfang auch immer mein Problem. So, und jetzt hatten wir weil wir natürlich so einen Last-Minute-Flug hatten, nach 2 Wochen ging der Rückflug, den wir natürlich nicht wahrgenommen haben. Wir wollten ja da auswandern und leben. Und nach 1 Monat war das Visum abgelaufen und dann bin ich eigentlich relativ easy, gut gelaunt mit meiner Freundin dann zur Polizeistation. Da war innen drin diese Immigration Office Station auch. Und dann sind wir dann zum Chief Immigration Officer nach Negril, Mr. Mollison hieß der Mann. Und ich habe mich da hingesetzt, habe ihm erklärt, ja, wir brauchen eine Verlängerung. Und super unbürokratisch, dachte, hey, das geht aber hier locker ab und alles, ne? Und dann fing er plötzlich an, halt so Fragen zu stellen. Warum ich denn nach Jamaika komme, was ich hier wollte und wie meine Lebensverhältnisse in Deutschland gewesen sind, was ich da gearbeitet habe. Und wo ich ihm dann auch erzählt habe und ein bisschen erklärt, Wirtschaftsberater, und er konnte halt nicht kapieren, weil er fragt auch, wo wohnt ihr? Und wir haben in einer relativ abgefuckten Pension gewohnt, weil du wolltest es ja relativ günstig haben, mit 3.000 Dollar kommst du nicht allzu weit.
Ja.
Wir haben da für 150 Dollar halt so eine kleine 25 Quadratmeter Bude gehabt, wo aber wirklich schon morsch war und Schränke schon schief hängend und die Lamellen schon total verdreckt. Also das war alles im Argen, aber du hattest einen
Dach über dem Kopf.
Ja. Absteige. Und das wusste er. Er kannte das und dann meinte er, wie, du hast Penthouse-Wohnung, BMW in Deutschland, Wirtschaftsberatung und tauscht das ein, freiwillig jetzt hier gegen so eine Unterkunft. Das konnte er nicht verstehen. Ne? Und er wurde halt immer...
Hast du ihm nicht erklärt, dass du Pleite gemacht hattest in Deutschland?
Doch, das habe ich ihm dann auch erklärt. Und dann kam dann auch irgendwann die Frage so, ja, wie viel Geld wir denn noch mit hatten? So, und ich bin ja ein geduldiger Mensch, aber irgendwann wurde mir das zu viel. Dann habe ich gesagt, ja, was soll die Frage? Wäre doch nur egal, wie viel Geld wir hätten. Nein, dieses Land wäre nicht dafür zuständig, mittellose Ausländer durchzufüttern.
Das war die sowas. CSU hier in Deutschland.
Also der erzählt. Hat mir dann Vortrag gehalten. Ich habe noch nie einen schwarzen Rot gesehen, wo ich ihm dann erzählte, ja, halt mal. Ich will ja auch Arbeit suchen. Der ist rot geworden, ist amok gelaufen. Ne? Das ist verboten für Ausländer, Arbeit zu suchen und mit der Arbeitsgenehmigung. Der ist richtig böse. Und dann hat er dann irgendwann die Reisepässe wutentbrannt in seine Schublade geschmissen und hat uns auch nach den Rückflugtickets, weil du musst ein Rückflugticket haben, gefragt. Hatten wir natürlich keins. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr genügend Kohle, nur ein Flugticket nach Hause zu kaufen, weil schon einiges an Kohle weg war. Ja, und dann war es dann so, dass wir letztendlich, dass er gesagt hat, ich gebe euch 3 Stunden Zeit, ihr besorgt mir ein Rückflugticket, ja, und dann kriegt ihr ein Visum bis zum Rückflugticket, kein Problem, aber ansonsten stecke ich euch in die nächste Zelle und deportiere euch mit dem erstbesten Flug nach Deutschland wieder zurück. So, das war die Aussage. Boah, dann bist du nach einem Monat, stehst du da in deinem Traumland und dann soll es schon aus sein und da ist irgendwie wohl was in mir erwacht, so mein Kämpfer, und dann habe ich gesagt, nee, das kann ja wohl nicht sein. Dann bin ich zu dem Inder hin, hab ihm das erzählt und er war so ein bisschen am Grinsen, wo er hörte, oh, Mr. Mollison warst du? Komm, kein Problem. Ich gehe mal eben zu dem, ja, ich hier trinken Bier auf meine Kosten, in einer Stunde bin ich wieder da. Und dann kam der zurück und dann meinte er, boah, stur wie ein alter Esel, er müsste ihm da wohl irgendwie auf die Füße getreten sein, weil der wollte Kohle, der wollte geschmiert werden. Aber so als, weißt du, als Mitteleuropäer sagst du dir, sehe ich doch gar nicht ein. Zwischen der Regierung ist 3 Monate abgemacht, wir haben jetzt 1 Monat, also noch 2 Monate habe ich legal, warum soll ich dafür Geld bezahlen? Ich habe eh kein Geld. So, das war mein Denken. Und der Inder sagte mir da, ey, nee, Michael, also du bist hier in Jamaika, da ticken die Uhren ein bisschen anders. Und der wollte halt pro Mann 200 US-Dollar haben. Ja, und dann meinte er,
aber wie hättest du das rausfinden können? Hättest du einfach nur fragen müssen, was kostet das?
Oder? Im Prinzip, ja. Also er wollte dann auch nicht so direkt mir dann sagen, das kostet 200 Dollar oder verpisst euch. Aber hätte ich das gefragt, hätte er mit Sicherheit dann gesagt, du, 200 Dollar kostet das, schon ist die Sache erledigt. Weil ich habe mit dem anschließend, so oft hat er mir Extension-Stempel und wir sind die besten Freunde geworden. Also um das mal vorwegzunehmen. Aber er war halt so, er wollte 200 Dollar. Und dann sagt er, ja, ich habe aber vielleicht eine Möglichkeit. Ich kenne einen Immigration Officer in Montego Bay, der steht im Rang höher als Mr. Mollison, der könnte ihm quasi befehlen, dir diese Extension-Stempels zu geben. Allerdings will er auch was haben. Wie viel weiß ich nicht. Kann ich mal anrufen. Ich sage, ja, mach das. Hauptsache, der Geier kriegt die Kohle nicht. Ja, und der andere hat sich dann bereit erklärt, für 150 Dollar pro Nase es zu machen. Also wir haben 100 Dollar gespart. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. So, und dann bin ich dann, meinte er, ja, geh in der Stunde, geh ins Office und dann gehst du zu dem Mollison hin und dann kriegst du deine Reisepässe ausgehändigt. Ne? Und ich da hingeklopft, nix, kein Laut, gar nichts, ne? Ein paar Polizisten gefragt, und ich sage, habt ihr Mr. Mollison gesehen? Ja, nee, guck mal draußen, da war der am Tischtennis spielen mit seinen Kollegen und sah uns, blickte so kurz auf und spielte aber weiter und ließ uns da so 10, 15 Minuten stehen, blöd, wie so kleine Jungs, ne? Und ich bin da echt, weiß nicht, ob das lebensmüde ist oder zu risikofreudig oder ich hatte auf jeden Fall keinen Bock zu warten, das habe ich ihm auch so gesagt. Ich denke, was will er denn jetzt großartig noch in der Hinterhand haben? Ja, und dann hat er dann sein grottenschlechtes Spiel beendet, kam dann auf mich zu, so einen halben Meter vor mir stehen geblieben, starrte mir in die Augen. Also war schon so ein kleines gefährliches Spiel und ich denke, ja gut, das kann ich auch. Er war der Erste, der dann weggeguckt hatte und dann war das Thema eigentlich erledigt und dann ist er dann vorgeschlurft in sein Büro und meinte dann nur unterwegs, you must have very good friends here in Jamaica. Ja, und dann der Stempel, dann schrieb er noch was drunter, händigte uns das aus und überfreundlich dann, hey, enjoy your trip in Jamaica und alles mögliche. Und dann stand dann halt unter den Extension-Stempel drunter, no work permission, also keine Arbeitsgenehmigung. Ja. Hat er uns dann noch einen mitgeben wollen. Deswegen habe ich die dann letztendlich erstmal gar nicht bekommen. Und bevor ich überhaupt das erste Geld hatte, wir hatten kein Geld mehr, wir haben schon Klamotten auf der Straße verkauft, weißt du, so altes Goldkettchen, was du aus Deutschland mitgenommen hast,
so,
oder eine zweite Uhr oder ein altes T-Shirt oder so. Also das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer in Nepal.
Das heißt, was du gerade beschreibst, das spielt sich nicht innerhalb von 3 Tagen ab, sondern eher von Wochen und Monaten.
Ja.
Okay.
Das war jetzt, was ich dir gerade beschrieben habe, war quasi nach einem Monat Jamaika-Aufenthalt, diese Verlängerung. So, das haben wir dann ja über die Bühne bekommen. Und dann hatte ich diesen Job, ja, aber die haben immer noch nicht gezahlt gehabt und wir hatten kaum noch was zu essen. Teilweise haben Raster schon für uns gekocht, also wenn die nicht gewesen wären, dann hätten wir eigentlich schon früher einpacken können. Mhm. Und dann kam man halt irgendwann so ein Typ, so ein Lakai vom Nachbar rum, das war so Toni mit seiner Frau, so kleine paar Bagagen, die dann so ein bisschen kleine Drogen am Strand an Touris verkauft haben. Mhm. So Geschäfte, wurde eigentlich jeden Tag, jeden zweiten Tag auf Drogendeal angelabert. Hey, investier doch und bring doch Drogen, egal ob weiche Drogen, harte Drogen, nach Deutschland oder nach Amerika. Mach doch, komm, investier doch. Ne? Wurdest du immer drauf angesprochen. Aber du darfst den Leuten das auch nicht übel nehmen, weil ich meine, da gibt es teilweise mein Nachbar Johnny Fischer, 13 Kinder, ja, du kannst deine Familie nicht ernähren. Und wenn du nicht ein bisschen Ganja, also sprich Marihuana, anbaust und das vertickst, du überlebst halt nicht. Und da drücken die natürlich dann auch ein Auge zu. Deswegen ist auch, weil der Jamaikaner so viel Scheiße erlebt hat und ja eigentlich aus Afrika geklaut wurde über die Mittelpassage und dann versklavt worden ist, ist das für ihn immer noch irgendwo Exil. Also für die ist ihr Zuhause, ihr wahres Zuhause Äthiopien, wo auch der Kaiser Haile Selassie der Erste daherkommt.
Ja, wo dann,
also jetzt gerade für die Rastafaris.
Ja.
Und deswegen ist das, jeder Jamaikaner möchte gerne sein eigener Herr sein. Er arbeitet nicht gerne für jemand anders. Das kommt halt durch diese lange Versklavung zustande. Und viele sagen halt, ich will runter von der Stinky Island. Ich will lieber, was weiß ich, nach Panama, nach England, Amerika.
Obwohl die an einem der schönsten Flecken...
Ja. Also du hast etwa 2,5 Millionen Einwohner, zumindest zu der damaligen Zeit, auf Jamaika. Und etwa 2,5 Millionen leben dann verstreut eben hauptsächlich England, weil das halt Kolonie ist, viele da arbeiten, ihre Rente dann quasi von England kriegen und zurück nach Jamaika kehren. Oder aber hier, viele Jamaikaner haben ja auch am Panama-Bau mit teilgenommen, sind dann auch viele, haben sich niedergelassen, Südamerika, Amerika selber, also jeder hat irgendwo Onkel, Tante, Schwester, über sieben Ecken Verwandte, und muss was da Weihnachten los ist, was da für Pakete ankommen, die mitbringen. Ne? Mhm. Und die haben dann auch so Sachen wie Western Union, dann wird halt Geld innerhalb von 5 Minuten überwiesen. Also diese Mentalität ist ganz, ganz anders auf Jamaika. Aber irgendwie cool, fand ich. Ne?
Ja, klar, es ist halt komplett anders als bei uns. Und du hast schöne Strände.
Aber ohne Ende, ne? Ja. Aber das ist dann halt auch ein bisschen kommerziell. Also ich war, 1990 war das ganz anders als dann Ende der 90er, Anfang Millennium. Also diese ganzen All-Included-Anlagen machen natürlich viel kaputt.
Klar.
Weil am Anfang war es so, 1990, ja, da hatten wir, weiß ich noch, 1300 D-Mark habe ich bezahlt. Dann hattest du flugfrei und du warst, musst dir vorstellen, so kleines Häuschen, aber 50 davon, so amerikanisch, mit einem kleinen Vorgarten. Du kamst rein, so eine große Küche, großes Wohnzimmer, und dann gab es 3 Schlafzimmer mit jeweils einer Nasszelle, also Bad. Mhm. Ja, und du wusstest nicht, mit wem du da in dieses Haus kamst. Selbstverpfleger. Aber 1300 D-Mark damals nur. Und dann bin ich halt mit dem Kumpel hingeflogen, und dann sind wir noch mit einem platonischen Pärchen und einem anderen Typen aus Hannover zusammengekommen. Mhm. Ich hatte den geilsten Urlaub überhaupt bis dato. Das war also wirklich super toll. Und du bist rausgegangen, hast im Motorrad geliehen, hast mit den Jamaikanern, die haben für dich gekocht, dann hast du denen natürlich was gegeben. Und heutzutage, du hast ein All-Included, warum sollst du denn jetzt noch rausgehen?
Weißt ja,
du?
Und das macht natürlich die lokale Tourismusindustrie macht's kaputt, ne? Vor allem die Restaurants und sowas.
Richtig. Und die müssen ja auch überleben. Und dann gibt's halt ein paar, leider, die dann relativ radikal meinen, sie müssten dich halt verarschen. Die denken halt nicht so, ja, der kommt ja vielleicht irgendwann wieder. Nee, komm, wenn ich dich jetzt einmal abzocke, bin ich ja schon zufrieden. Und du hast auch diesen Unterschied zwischen den Jamaikanern, die schon mal Europa gesehen haben oder Amerika, und die noch niemals von Jamaika runter waren. Also das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Die denken alle, die noch nie Europa oder so gesehen haben, die denken alle, wir hätten hier einen Dukatenesel im Garten stehen, der Goldstücke schallt.
Diese Haltung kenne ich aus Südostasien. Also da ist es genauso. Also da wirst du auch gerne beschissen, weil Nachhaltigkeit, also dass du eventuell wiederkommen könntest, ist in deren Weltbild kommt das nicht vor. Ja. Habe ich auch sehr oft schon erlebt.
Ja, Asien immer jetzt weniger. Ceylon war ich mal, Malediven, aber sonst habe ich da noch in Asien wenig gesehen.
Zurück zu dir.
Ja.
Zurück zu dir und Jamaika. Also du warst pleite. Du warst pleite und durftest noch 2 Monate ohne Arbeitserlaubnis da sein.
Mhm. Dann kam eben dieser irgend so ein Lakai von Toni und meinte, hey Mikey, komm doch mal rüber. hier, da sitzt jemand und ich sage, hey, es geht doch jetzt nicht schon wieder um irgendwelche Drogendeals. Geh zu Toni, sag deinem Boss, ich habe kein Interesse, ich habe keine Kohle, ich kann nicht investieren. Nee, ganz anders. Der macht das schon, seitdem er 8 Jahre alt ist, ist ein ganz großer und du musst auch nicht investieren. Ne? Und meine Freundin guckte mich an, ich guckte mich an und sagte, ja komm, wir hören uns das mal an. Und dann saßen wir wirklich in Negril Westend in so einem verruchten Viertel Seitenstraße. Also kannst du das richtig bildlich vorstellen, unter Palmen, die Sonne stach so durch, so gespenstisch, dann super schwirrend heiß, Moskito um dich rum und da lag da so ein riesen Baumstamm und dann hat der Paul, so hieß er, hat er sich vorgestellt, der Big Boss mit seiner rechten Hand, dem Michael, hat er gesagt, ob wir nicht ein ruhiges Plätzchen für uns finden können, hat er gesagt, bring mal Bier, also sind alle gesprungen bei dem, also merkt es schon, er hat irgendwie so eine gewisse Machtausstrahlung. Ja, und dann erklärte er uns, also der wusste super viel über uns. Der wusste, dass wir schon Sachen auf der Straße verkauft haben, dass wir kaum noch Geld mit hatten. Der war also im Vorteil. Er war ein ganz guter Taktiker, der dann halt auch diese Missstände angesprochen hat und gesagt hat, hey Leute, ich mache euch reich. Mhm. Bringt mir doch ein Kilo Kokain nach London. Dafür bekommt ihr 10.000 Pfund Sterling. So, ich hatte keine Ahnung von Drogendeals und so. 10.000 Pfund waren damals 30.000 D-Mark, war für mich schon ein bisschen überzogen. Aber ich hatte halt keine Ahnung, ne? Und so war auch so naiv, muss ich zugeben, dass ich gedacht habe, ja gut, einmal hast du 10.000, dann kannst du ein kleines bisschen kaufen. Verdammte Hacke, dann machst du mit den Touren halt selbstständig Geld. Ja, dann brauchst du keine Tourgesellschaft und warten auf die Kohle und Kampf um die Touren mit den anderen Tourguides, sondern du machst es selbstständig.
Aber Kilo so, Koks,
das war so mein Gedanke.
Kilo Koks hat dasselbe Volumen wie ein Kilo Mehl, oder?
Ja, ja, ja.
Wie schummelt man, also ich, ja, erzähl mal weiter.
Das war meine Frage auch, ich komme dazu. Also ich bin jemand, wenn ich mich auf was einlasse, dann möchte ich aber schon genauestens Bescheid wissen über die Risiken, über die Chancen, über alles. Ja. So, und da habe ich natürlich viele Fragen gestellt und wollte wissen, wie es geht. Und er hat mir halt erklärt, hör mal, das Zeug, das Kokain, das kommt an. Dann wird das im Labor in eine Art Paste umgewandelt,
ja,
in eine Spezialfolie eingewickelt und diese Folie, die kannst du also durch ganz normale, weißt du, wenn du durch Röntgenstraße am Flughafen, da diese Röntgenteile, wo die Taschen durchleuchten, du siehst das Kokain nicht und Hunde können es nicht riechen. Also alleine das Einnähen dieser Kokainpaste in eine spezielle Reisetasche, wo das reinpasst, hat schon $3.000 damals gekostet.
Aha.
Nur das Einnähen allein, also es war hochprofessionell und es hat auch wirklich funktioniert. Also ich war selber dabei, wie Scotland Yard mit so einem Art Handstaubsauger, wo sie chemische Substanzen feststellen können, durch die leere Tasche, wo unten 3 Kilo Kokain drin waren, durchgegangen sind, die haben den laufen lassen, den Kurier. Also die haben, nichts hat das Gerät angezeigt. Also es war, das System war so gesehen relativ perfekt und wir sollten halt nicht direkt über England, weil eben bis 61 Kolonie, sondern über Holland, Belgien oder Deutschland eben das Zeug transportieren und dann von da aus den kleinen Trip nach London machen. Da in ein Hotel gehen, warten, bis jemand die Tasche abholt, das Geld entgegennehmen und dann noch ein paar Tage in London bleiben oder zurück halt wieder nach Jamaika. Und einer von uns beiden sollte das machen. So, und Tanja war relativ, ja gut, die war 12 Jahre jünger als ich und ja, du hast ja auch deine Eltern so, ich bin ja kein Arschloch, also deine Eltern versprochen, ich passe auf ihre Tochter auf und bla bla. Aber sie war halt schon jemand, ich wollte sie eigentlich nicht mitnehmen, sie hat da mehr oder weniger gebettelt und kam dann halt irgendwann auf den Entschluss, sag mal, du bist pleite gegangen, Mann mittleren Alters, ich bin halt ein relativ junges Mädel, hab gerade meine Lehre abgeschlossen und komm halt jetzt nach 3 Monaten in Jamaika, bin ich wieder zurück, ist nicht so auffällig.
Ja.
Muss ich ihr recht geben. So ist aber auch alles gut gegangen, sie ist dann nach Deutschland, nach Aachen.
Die haben das nicht gefunden, also das ist durchgegangen?
Nee, sie ist einfach durchmarschiert durch den Zoll und ist noch nicht mal angehalten worden, bitte öffnen Sie mal Ihre Reisetasche. Das ist alles super gut gegangen, also 1 Kilo. Das und ist dann ist sie nach Aachen gegangen und haben dann, weil wir sollten dann zuständig spät, ich nehme jetzt ein bisschen was voraus, wir sollten dann für die Kuriere und Organisation zuständig sein, aber ich habe mich dann immer gefragt, ja Alter, wie kriegst du den Kuriere? Du kannst jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, hör mal, Holger, hast du nicht Bock, 2 Wochen All-Inclusive-Hotel zu machen, bringst du 3 Kilo Kokain mit, ich zahle dich auch gut. Kannst du ja nicht machen. Also wie kommst du an die Leute ran?
Und wahrscheinlich doch genau so, oder?
Ich meine, es war erschreckend. Später sind mir die wirklich die Türe eingerannt. Die haben förmlich gebettelt, dass sie fahren können. Weil sie A mitbekommen haben, ey, das ist super sicher, da ist keiner erwischt worden. Die machen das jetzt schon ein paar Monate und verdienen da richtig Asche mit. Weil, du darfst dich vergehren, so ein Pärchen für den großen Trip, also Deutschland, Jamaika, Jamaika, Deutschland, haben die bekommen 2 Wochen All-Inclusive-Aufenthalt, jeder 500 D-Mark Taschengeld und nochmal 25.000 D-Mark Kurierlohn. Also das ist schon eine Summe. Aber was ich halt festgestellt habe, war, es haben quasi alle, es waren Leute, die Kuriere, die alle irgendwo entweder Geldprobleme hatten oder sagen wir schon seit 10 Jahren nicht mehr in Urlaub waren, das soziale Umfeld nicht, also irgendwas war nicht in Ordnung. Also ja, du hättest, glaube ich, jetzt keinen, obwohl auch ich einen Familienvater hatte, mit seinem 3-jährigen Sohn und Frau geflogen ist, aber die hatten halt Schulden. Also wenn du eine intakte Familie hast, ich glaube, ich lässt sich auf sowas nicht ein, selbst wenn du hörst 25.000 D-Mark.
Auch wenn es eine sichere Sache ist. Das Problem ist, du weißt ja nie, ob es eine sichere Sache ist. Also kann ja genauso gut sein, dass du einfach nur, also dass du jetzt einfach nur ein großes manipulatives Geschick hast und mir glaubhaft versichern kannst, es sei sicher. Und das ist es eben nicht. Aber ich glaube, wenn ich sicher sein könnte, dass ich nicht auffliege, würde ich das auch noch bringen, obwohl es
mir gut geht. Aber sicher ist halt immer, wenn du sagst, okay, das System ist perfekt. Aber wie du schon sagst, ich kann dir jetzt viel erzählen. Ja, die Folie können Hunde nicht riechen. Ja. Hast du es ausprobiert? Nee. Ja, ich wusste, dass es geht, und deswegen konnte ich rein ins Gewissen. Ich bin also nie ein Typ gewesen, der gesagt hat, da sind Kuriere, die nicht Bescheid wissen, was sie transportieren. Also ich habe den Leuten immer gesagt, hört mal, das und das transportiert ihr, das ist euer Risiko, das ist euer Gewinn. Wenn es klappt, kriegt ihr das so und so. Und jetzt entscheidet selber. Und wenn er gesagt hat, nee, du, tut mir leid, das möchte ich nicht, ja, okay. Mhm. Aber er wusste über die Risiken Bescheid. Und er wusste auch, wenn er erwischt wird, dass er in Deutschland halt bis 5 Jahre Gefängnis kriegen kann als Kurier. Mhm. In England sogar. Die beiden sind 2 Jungs anschließend mit 12 Kilo in England erwischt worden. In England kannst du als Kurier bis 15 Jahre kriegen. Das war meine Höchststrafe als rechte Hand vom Boss. Aber hätten die mich in England verhaftet, hätte ich bis 25 Jahre, glaube ich, kriegen können. Also die haben eine ganz andere Gesetzgebung in England. Viel strenger, was Drogen angeht.
Die rechte Hand vom Boss wird man nicht, wenn man 1 Kilo Koks nach Aachen transportiert. Ne? Wie ist es danach weitergegangen?
Ja, er hat das eigentlich relativ geschickt gemacht. Wir hatten ja eh kein Geld mehr, kaum. Er hat uns dann wirklich knapp bei Kasse gehalten, hat uns vorher so ein paar Mal eingeladen, ein paar Touren gemacht, alles bezahlt, uns verwöhnt, das beste Gras besorgt und nicht irgendwie so eine Touristenkacke. Und so hat er sich quasi dann eingeschleimt und halt hat auch Vertrauen geschafft. Und dann kam halt irgendwann der Tag, wo er sagt, so, Zeug ist da, ist jetzt in den Labors. Wer von euch beiden macht's denn jetzt? Und nächste Woche geht's los. So fing das dann an. So, und wo dieser ganze Deal, also Tanja war dann in Aachen, hat unsere alte Clique angesprochen und die Jungs waren begeistert. Was? So viel Kurierlohn, mach mal sofort. So, und dann hat dann der Erste, Thorsten, war der Erste, der dann dieses Kilo, was Tanja mitgebracht hat, nach London gebracht hat. Das Problem war allerdings, was er uns verschwiegen hat, der ganze Vertrieb stand noch nicht so. Der hatte noch ein paar Altlasten zu bezahlen. Es lief alles noch nicht so rund und so viel Kohle, wie er gesagt hat, hatte er auch nicht. Der hat quasi mit seinem letzten Geld gepokert und uns alles toll und schön verkauft. Und die 10.000 haben wir dann letztendlich nie bekommen.
Aha.
Ja, es war also so, die standen erstmal 3 Stunden blöd mit dem Kilo am Waterloo Station im Bahnhof in London. Und die hatten alle Angst, weil ich halt so viel Fragen auch gestellt habe. Paul wusste Bescheid, der kannte meinen Hintergrund, der wusste, ich habe Sachen auf der Straße verkauft. Aber die anderen dachten alle, ich wäre irgendwie von DEA, Drogenorganisation, weißt du, Drogenbekämpfungsorganisation. Und die hatten alle ein bisschen Schiss und deswegen haben die uns so lange beobachtet, bevor die dann mal irgendwie gehandelt haben. Und wo dann die nach 3 Stunden abgeholt worden sind, das Zeug quasi abgenommen worden ist und alles gut gegangen ist, die wurden behandelt wie Könige. Brauchst du ein Handy? Ja, komm hier, du, geh mal eben, besorg mal, kauf mal ein Handy und eine Karte, eine Prepaid-Karte und wollt ihr was zu rauchen? Hier habt ihr was zu rauchen. Ey, Playstation, da vorne, mach doch Playstation, was für Musik möchtest du hören? Also die sind da verwöhnt worden 3 Tage lang, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber dann, da der Vertrieb noch nicht stand, hat quasi der Cousin, der eigentlich nur mit weichen Drogen handelt, auch ein Jamaikaner, der aber in London lebte, hat dann erstmal Tanja 2.000 Pfund in die Hand gedrückt, weil das Geld einfach, also weil das Kilo noch nicht verkauft war. Und davon sollte Tanja dann auch noch den Rückflugticket kaufen. Also letztendlich hätten wir, wenn die uns verarscht hätten, Tanja zurückgekommen wäre, hätten wir dem Kurier, dem Thorsten, einen warmen Händedruck geben können, danke. Und Tanja hätte ein kleines Abenteuer gehabt und wir hätten vielleicht 1.000 D-Mark damals in der Hand gehabt. Also so viel zu dem Thema 10.000 Pfund. Ja. Und er hat mich in der Zwischenzeit, wo Tanja halt unterwegs war, in so ein relativ gutes Hotel gebracht.
Wie lange war sie unterwegs?
Sie war, also insgesamt habe ich sie nicht gesehen, ja, 1,5 Wochen ungefähr. Alles klar. Und in der Zeit war ich in dem Hotel und hatte auch nichts zu essen. Also der hat mir dann abends irgendwelche Fresspakete mitgebracht. Und wirklich, ich kam mir schon fast so ein bisschen vor wie im Knast. Uns extra auseinandergehalten. Und wo das Zeug dann angekommen ist in London, wo alles geklappt hat, da hat er gesagt, ey, zieh dir was Feines an. Wir gehen hier beste Restaurant, Fischrestaurant in Negril. Und dann wurde er ganz anders, freundlich, nett. Und ja, ich hätte das alles zu verdanken, dass das geklappt hätte. Und er wollte mir ein Geschäft vorschlagen. Ich sollte doch reinvestieren und er wird uns super reich machen. Und dann haben wir halt verhandelt. Und ich habe dann halt in dem Restaurant überlegt, ich denke, wenn die dich nur verarschen, gut, dann habe ich eine Forderung gestellt, habe gesagt, also weder Tanja noch ich werden jemals wieder Kurier machen. Das war die erste Forderung. Und die zweite Forderung war, dass dann mit den beiden Kurieren, wo wir dann anfangen wollen, dass sie aber vorher erstmal 2 Wochen nach Jamaika kommen, wir ein schönes Apartment kriegen, ein Auto, richtig viel Geld, um Party zu machen, weil ich mir gedacht habe, wenn du die 2 Wochen erlebt hast, also bevor du jetzt irgendwo ein paar Kumpels ein Flugticket schicken kannst und 2 Wochen richtig Party auf die Kacke hauen kannst, also da vergehen noch ein paar Jahre, selbst wenn Tourwise regelmäßig zahlt. Mhm. Ja, weil Tanja hatte noch keinen Job bekommen. Ich denke, komm. So, und da hat er sich drauf eingelassen und dann fing das halt an. Dann waren so 2 Kilo, 3.
Wie alt wart ihr damals?
Also ich war Mitte 30.
Ja.
Und Tanja war, wie gesagt, Anfang 20, die war 12 Jahre jünger.
Okay.
Also 22 rum. Und ja, dann fing das dann an und dann wurde das halt immer mehr und abgemacht war eigentlich, dass ein Kurier nicht mehr als 3 Kilo pro Tasche transportiert. Und der Deal war, dass wir, die dann ja auch die Kuriere und die ganzen Buchungen, Organisationen machen, dass wir halt pro Kurier, den wir bringen, 1 Kilo selber investieren dürfen. Also die höchste Ehre, die du eigentlich in diesem Business hast, selber investieren zu dürfen. Das heißt, du kaufst das Kokain, was vom Cali-Kartell aus Kolumbien kam, günstig ein. Und dann haben wir uns natürlich die Kosten, wie Hotelkosten, die Kurierlöhne, Spesen, das wurde dann halt 2-3. Also Paul hat 2 Drittel bekommen, wir haben 1 Drittel bekommen, das wurde geteilt. Mhm. Und letztendlich hast du Pi mal Daumen an einem Kilo Gewinn, also nicht Umsatz, Gewinn, etwa 70.000 DM gehabt damals.
Was hat das Kilo im Einkauf gekostet?
Das war so um die Zeit rum, so lag das so um die 3.000 US-Dollar rum.
Also 3.000, 4.000. $3 das Gramm sozusagen.
Ja, also nichts quasi. Und klar, du hättest es natürlich auch nach Deutschland verkaufen können, aber in London hast du viel, viel mehr bekommen, weil 70.000 Euro Gewinn, das ist schon eine Menge. Ne? Also und je mehr du dann letztendlich transportiert hast, umso mehr wurde es ja, weil die Transportkosten sind ja die gleichen geblieben letztendlich. Ob 1 Kilo oder 6 Kilo. Aber dann hattest du halt mal, wenn du jetzt 2 Pärchen an einem Wochenende geschickt hattest, ja, 70.000 mal 4, hattest du mal eben 280.000 Euro.
D-Mark.
Am Wochenende verdient. Also das war schon gigantisch. Du konntest dir alles erlauben und du hattest dann wirklich, hatte echt ein Problem. Damals war ja noch nicht Euro.
Ja.
Damals war dann auch, gab es halt noch die ganzen Dollar, D-Mark, Pfund. Und du hattest das Geld, weil es ja in London verkauft worden ist, in Pfund. A ist die höchste Pfundnote E50.
Oh Gott. Also, das heißt, und säckeweise.
Und du kannst ja jetzt nicht einfach in eine Wechselstube gehen und da 50.000 Pfund wechseln. Das geht nicht. Also ab 10.000, glaube ich, oder damals waren es 20.000 D-Mark, müssen die das ja weitergeben.
Ja.
Also,
wegen Geldwäsche, ja.
Wir haben dann wirklich Jungs geschickt und gesagt, hier hast du 100 Euro, wechsel mal hier die paar Tausend um, ne? Also um das Geld, das war ein organisatorischer Aufwand, das war unglaublich.
Das geht doch nicht mit einer Handvoll Jungs, die du zum Wechseln schickst. Du musst das doch auch irgendwo, weiß nicht,
institutionalisieren. Also die Clique, du musst dir so vorstellen, das war eine große Clique, wo halt so 10, 12 Jungs waren und jeder war halt mal eine Reihe, weil es hieß auch, hey, mehr als 2-mal im Jahr nach Jamaika fällt auf. Ja, wenn es geht, nur einmal. Und dann durften halt ein paar Jungs haben die große Tour gemacht, wenn die große durften sie noch die kleine Tour machen. Aber das war schon irgendwo organisiert und ich habe denen halt auch immer gesagt, weil die hatten vorher halt Schulden und nicht gerade die besten Klamotten, komischer Umgang und du merktest, wie der Umgang, die Manieren, alles sich irgendwo geändert hat, aber die haben natürlich dann auch oft einen Fehler gemacht, zu viel gekauft, weißt du, wo die Leute, hey, wo hast du die plötzlich die Kohle her? Ich sag, hey, wenn euch eine Jeans gefällt, dann ja, dann kauft sie halt fünfmal, aber nicht fünf verschiedene. Und dann kamen die Idioten an, haben sich kleinen Tresor gekauft. Ich sage, ihr seid doch bescheuert, ne? Also musstest da wirklich den Finger drauf halten. Und ich habe auch immer gesagt, Leute, wenn ihr dealt, ja, ihr könnt euch mal einen kiffen abends, aber hey, ihr seid clean, nix da mit Kokain.
Klar, oder don't get high on your own supply.
Genau, ja, und manche haben sich dran gehalten, halt manche weniger. Und letztendlich war es ja auch zwei Kurieren zu verdanken, dass das Ganze aufgeflogen ist. Ne?
Wie viel hast du, also habt ihr selber überhaupt noch, wart ihr selber überhaupt noch als Kurier unterwegs oder habt ihr dann nach diesem ersten Kilo nur noch die Orga gemacht?
Nur noch die Orga. Also ich bin dann erstmal mit Paul nach London, da hatten sie dann wieder Schiss, da habe ich gesagt, jetzt mach deinen Leuten endlich mal klar, dass ich nicht von der DEA oder sowas bin. Mhm. Also ich durfte dann keinen sehen, wenn dann Besprechungen waren, habe ich dann meinen Mietwagen genommen, bin dann nach London ein bisschen rumgefahren. Hab mir so ein paar Sachen angehört und meistens waren die dann immer die Kuriere, die waren meistens immer in der Belgrave Road. Ich habe also gehört, du kennst dich auch ganz gut in London aus, vielleicht kennst du das, ja?
Die Belgrave Road kenne ich nicht, nee, aber ich bin demnächst
da. Aber da sind die halt immer untergekommen. Ja, und das war dann halt immer, also es lief dann, ne? Aber die Organisation, ich will nicht sagen, er war nicht dumm, der Big Boss, der Jamaikaner, aber die Abrechnung, die musste ich schon machen und dieses ganze Organisieren, das hätte er halt nicht hingekriegt, ne? Und dann war eigentlich der Deal so, dass wir gesagt haben, gut, wir machen das bis Dezember 99 und hören dann erstmal auf, weil es ist halt so in Jamaika, die Beamten, die Jamaikaner haben natürlich auch ihre Kinder und die wollen denen natürlich auch was zu Weihnachten schenken. Und wenn die irgendwelche Drogenfunde am Flughafen oder sonst wo machen, dann kriegen die ihren Bonus. Ja. Oder aber du musst halt schmieren. Ja, aber es ist halt gefährlicher Dezember, irgendwelche Geschäfte, dann hören die meisten Drogendealer hören da Dezember auf. Ja, ist erstmal, fangen die im Januar oder Februar wieder an.
Ah, verstehe.
Und das war eigentlich auch unser Plan. Das Problem war halt dann irgendwann Ende des Jahres, dass diese beiden Kuriere mit 12 Kilo, das war ein Himmelfahrtskommando, ich konnte aber nichts dran ändern. Wäre jetzt zu lange zu erklären, wieso, warum. Aber die sind halt mit 12 Kilos in London am Flughafen, du raus, zack. Und dann haben sie 12 Kilo gefunden. Und dann fing das an. Das Problem war halt, was ich heutzutage oder wenn ich die Zeit nochmal rumdrehen könnte, dass ich anders machen würde, wenn die Kuriere sind immer die ersten, die hops gehen. Mhm. Und wenn die dich natürlich kennen, okay, ne, aber die Big Bosse, die werden eigentlich nie erwischt, weil es kennt sie halt keiner, ne? Mhm. Oder die Leute haben zu viel Angst auszusagen, weil dann meinen, sie würden mit ihrem Leben bedroht werden.
Also die haben sie rausgezogen und die haben dich dann verpfiffen. Und was du hättest machen müssen, ist eigentlich eine lokale Zwischeninstanz einziehen, dass die nur mit irgendeinem Jamaikaner zu tun haben, dessen Boss du aber bist.
Ja, also wir hatten das damals so gemacht. Ich habe einen Typen, einen Jugendfreund aus alter Zeit. Mhm. Ich bin damals, wo ich dann von London weg bin, bin ich mit Tanja eigentlich so alle zwei Wochen, haben wir unser Domizil gewechselt. Wir hatten mal ein Vier-Sterne-Hotel, dann haben wir mal irgendwie, was ist, so eine Art Center-Park, wo wir dann drei Tage waren, dann eine kleine Pension.
Ach, ihr wart die ganze Zeit in Europa, ihr wart gar nicht in Jamaika.
Nein, wir waren zu dem Zeit in Europa. Du musst es so vorstellen. Also wir haben die Organisation gemacht, das heißt, wir haben die Kuriere rekrutiert, haben die ganzen Hotelaufenthalte, die ganzen Buchungen vorgenommen und haben halt uns um die Taschen gekümmert, also die richtigen Taschen. Es gab halt nur gewisse Taschen, wo das Zeug vernünftig eingenäht werden konnte. Mhm. Dann haben wir die Kuriere quasi dahin geschickt, dann wurden die abgeholt in Montego Bay, von denen ins Hotel gefahren. Dann haben die ganz normal ihren Urlaub verbracht, sind ungefähr ein, zwei Tage vorher zu unserem Voodoo-Priester gefahren worden. Ja. Also wir hatten einen Voodoo-Priester, das war, der Paul hatte halt dran geglaubt und der sagte, der Priester sollte halt immer erkennen, ob ein Kurier geeignet ist, ob der erwischt wird. Ja, zur Not hat er dann irgendwie so einen Schutzzauber noch bekommen, aber da konntest du ihn ja nicht von abkriegen. Mhm. Und dieser Voodoo-Priester hat halt nicht unerheblich Geld bekommen, wo ich gesagt, muss das denn sein? Aber er war da nicht von abzukriegen. Und ich muss sagen, also die Kuriere, die beiden, die da erwischt worden sind, die waren vorher nicht beim Priester, weil die ihn schon kannten, weil das nicht sein erster Trip war. Aber alle Leute, die beim Priester waren, die sind noch nicht erwischt worden.
Da wird man dann abergläubisch.
Ja, nein, ich bin jetzt auch nicht, so Esoterik habe ich immer gehasst wie die Pest. Ja, wenn ich solche Tussen hatte, sage ich, hey, haut ab mit der Scheiße. Aber der hat uns natürlich dann auch dahin geführt zu diesem Priester. Und der hat mir Dinge erzählt. Guck mal, mein Vater ist 1971 verstorben, da war ich 7 Jahre alt. Mhm. Und der hat mir Dinge über meinen Vater erzählt, die konnte er nicht wissen. Der wusste auch die Gründe, warum wir in Jamaika sind. Gut, jetzt hätte ihm jetzt noch der Jamaikaner alles erzählen können vorher. Aber über meinen Vater wusste er nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich echte Magenprobleme. Mhm. Da musste ich so 5-6 Mal am Tag echt aufs Klo gehen, groß. Und der sagt, naja, du hast auch irgendwie Probleme. Ich sage, ja, ein bisschen. Er meinte, mit deinem Magen ist irgendwas nicht in Ordnung. Sag ich, ja, also 3-4 Mal muss ich am Tag aufs Klo. Dann lächelt er mich an, dann brauchst du dich nicht schämen, aber du gehst doch eher 5-6 Mal aufs Klo. Also es wusste keiner, das habe ich auch nicht meiner Freundin oder irgendjemand erzählt, das wusste der alles. Aber der hat mich schon irgendwo fasziniert. Wir haben uns oft getroffen, hat mir dann erzählt, dass sein Vater die Gabe nicht gehabt hat, die er halt hat, dieses Sehen und dieses Voodoo, aber dass er das alles von seinem Opa hatte. Der kannte sich in der Natur total aus, der wusste halt, das Gras ist für die Krankheit und das dafür, also medizinisch und dann natürlich auch für seine Voodoo-Sessions. Also du kannst ja wirklich von, ich wünsche dir jetzt Pech, kein Erfolg in deinem Job, Krankheit bis hin zum Tod, kannst du für das nötige Kleingeld halt alles bei denen irgendwie bekommen. Und die härteren Zauber, da wird halt irgendwie allerhand Getier geschlachtet, mit Blut dann teilweise. Und der hatte dann auch so ein kleine, wo wir uns getroffen haben, so einen kleinen Altar, da hing dann Haile Selassie der Erste mit Plastikblumen umrand, total kitschig. Da standen Bücher rum, die fast so alt waren wie die Bibel selber. Also das war schon, und überall irgendwelche Gefäße mit irgendwelchen komischen Kräutern und alles drin. Das war schon irgendwo so eine ganz komische Szenerie da, wo ich das erste Mal beim Priester war. Und wir haben uns eigentlich super angefreundet. Und das war ein Typ, das war fast 2 Meter groß und wirklich klischeehaft, so ein Auge silbrig, oh Gott, also blind.
Und das war ein James-Bond-Character irgendwie, ne?
Ja, echt total so. Und dann hatte der also für so eine Statur, dachte ich, weißt du, der kommt jetzt, oh, hallo, Jamaica. Und der hatte eine ganz hohe Stimme und kam ja schon fast irgendwie homosexuell rüber. Mhm. Und die Jamaikaner hassen Schwule.
Ja.
Also werden ja teilweise in Liedern Hassparolen gesungen, ja, was ich jetzt auch nicht korrekt finde, aber die hassen Schwule und Lesben. Ich denke, in dem seinem Amt als Kirchenmann und als Voodoo-Priester, das kann nicht sein irgendwo, aber es kam halt so rüber. Aber das war halt auch für die Kuriere eine super Abwechslung, weil die Kuriere, wenn die es geschafft hatten, halt mit was rüberzukommen, ohne erwischt zu werden, die haben also noch 3 Monate danach von dem Priester gesprochen. Das war echt so eine Ablenkung, eine ganz gute, weißt du, um auf andere Gedanken zu kommen.
Ja, guter Prep-Talk.
Ja. Also das war schon irgendwo klasse und der Mann war klasse und das war halt unser Voodoo-Priester. Ne? Mhm. Und dann wurden die quasi, dann wurde die Tasche denen abgenommen, nach Montego Bay gefahren, in die Labors, da wurde das Zeug eingenäht. Und am selben Tag, ein paar Stunden vorher, haben sie zurückbekommen, sollten die füllen. Und dann wurden die auch nicht mit den Bussen zum Flughafen gefahren, sondern persönlich eingecheckt, ganz normal. Also als Reisegepäck, nicht Handgepäck. Mhm. Und wenn die gesehen haben, dass es eingecheckt, dann haben die sich verpisst. So, und dann, das waren die Jamaikaner, das war Michael, also die rechte, jamaikanisch rechte Hand von ihm, der sich um die Leute und seinen Cousin, der sich gekümmert hat, um Jamaika. Paul saß meiste Zeit in London, hat sich also dann um den Vertrieb, um Verkauf gekümmert und ich war halt in Europa, Belgien, Holland, Deutschland unterwegs, um Kuriere zu rekrutieren, um die Hotels zu buchen und natürlich dann auch teilweise in London, um dann das Geld abzuholen und umzuwandeln in D-Mark, Traveler-Schecks, US-Dollar, was auch immer. So, und das war halt eine große Clique, die so groß genug war, dass man halt erstmal genügend Leute hatten, die Touren machen wollten. Und dann kamen halt noch so ein paar andere Freundeskreise, wie gesagt, die mir dann echt fast die Füße geküsst haben, bitte lass mich doch fahren und alles. Und das Problem war letztendlich, das war ein riesen Zufall, ich saß in Jamaika, damals noch in so einem für $900 im Monat, so 24 Stunden Security bewachtes, ja, ein Haus viel zu groß für uns zwei, mit einem riesen Pool da und Garage und, also es war eigentlich, ich wollte ja was Jamaikanisches irgendwo am Wasser, ein kleines Grundstück haben. So, aber da waren wir halt noch nicht lang genug wieder in Jamaika zurück, wo wir dann aufgehört hatten, weißt du, Dezember hatte ich ja gesagt, den Monat. Und dann ist dann irgendwie,
Das ist jetzt immer noch das erste Jahr.
Das ist immer noch das erste Jahr.
Alles klar, ist ja dann wirklich rund gegangen. Hast du nachgehalten, ja, wie viel Kilo? Für wie viel Kilo?
Also nachgewiesen haben sie mir vor Gericht 30. Aber ich habe natürlich da jetzt auch nicht ganz die Wahrheit gesagt.
Ja.
Aber 30 und ich meine, ey, die dachten jetzt, die hätten jetzt einen riesen Drogenbaron, also da gehen auch ganz andere Mengen. Ich weiß gar nicht, warum die immer so ein Bahai drum gemacht hätten, sie hätten so einen großen Fisch. Ich fühle mich gar nicht so groß. Ja, also da gibt's Leute, die dealen auch mit Tonnen, weil deswegen sind das eigentlich relativ kleinere Mengen.
Ja.
Ja. Aber die Tanja ist dann halt, also es ging weiter und ich wollte meinen Freund anrufen, der in Aachen wohnte. Ich weiß auch nicht, blöder Zufall, jetzt nichts Abgemachtes. Hab seine Mutter am Telefon und sie sagt mir, nee, die Band ist im Moment in Jamaika, der macht Urlaub. Ich sag, wie, jo. Ja, du wirst nur in den Grillhotel, könntest du mir nicht sagen, aber, ja, seit wann? Seit Montag. Und wir hatten Mittwoch. Ich sag, ja, warum meldet er sich nicht? Kam mir also alles spanisch vor. Und da ich ja als Tourguide vorher noch gearbeitet hatte, hatte ich natürlich so einige Gäste bei den verschiedenen Hotels abgeholt, kannte dann teilweise auch die Managerin. Und eine war halt eine Deutsche und ich habe sie gebeten, hey, find doch mal für mich raus den und den Namen, wo sind die untergekommen.
Mhm.
Und siehe da, plötzlich kamen die in einem Hotel unter. Das konntest du damals, wollte Paul und ich machen. Und er hat es halt auch gemacht, weil er hat ja immer doppelt so viel verdient wie wir. Du konntest in dem Hotel Hotelzimmer kaufen, also diese Bungalows.
Ja.
Und hast dann von den Hotelgästen, die ankamen, die Miete bekommen. Natürlich
hat
das
okay.
Hotel ein bisschen was ab, aber das war halt so eine Investition. Und er hatte sich so ein Bungalow gekauft und ich kannte auch die Nummer und ausgerechnet da waren dann mein Kumpel mit Frau und Kind. So, und habe ich natürlich dann da angerufen, der war halt komplett erstaunt, wo ich dann im Hotel, ich habe gesagt, hier Hotel, Bungalow so und so, telefonieren. Und er war total perplex, dass er mich am Telefon hatte und hat aber da mit mir so ein Spielchen gespielt. Ja, ich hätte dich jetzt ja morgen spätestens angerufen. Und ich sag, wie lange seid ihr denn da? Ja, 3 Wochen.
Und parallel ein Geschäft laufen gehabt, oder?
Ja, nee, und dann war es wirklich so, ich sollte den dann Jamai, ja, du kennst ja Jamai, mach mal eine Tour. Ich denke, ihr Arsch, ihr verarscht mich hier ganz, ganz böse gerade. Irgendwas stimmt nicht. Und DJ Amok, das war ja der Marcel, es war eigentlich so abgemacht, dass Marcel den Job von uns übernehmen sollte im nächsten Jahr. Das heißt, er rekrutiert.
Achso, ihr wolltet raus. Ihr habt die Kohle auf die hohe Kante gelegt?
Nein, oder? Ich hätte ihn dann angerufen in Jamaika.
Ja.
Hätte gesagt, hör mal, mein Freund, nächste Woche brauchen wir 4 Leute. Organisier das. Ja, und ich hatte nur angerufen. Er hat das Ganze dann gemacht, was wir quasi vorher gemacht hätten.
Ja.
Und ich hätte weiterhin investieren dürfen.
Ach so,
also
okay.
Ich hätte weiterhin Geld verdient, aber ich hätte die Kuriere nie zu Gesicht bekommen. Das hätte dann alles der Marcel gemacht.
Alles klar.
So war es eigentlich abgemacht. Und Marcel ist dann extra runtergekommen. Der wollte auch bei uns erstmal leben. Und ich sage, hey, das Haus ist groß genug, kein Thema. Und plötzlich musste Marcel, weil seinem Vater ging es nicht gut, er musste zurück. Und er hat sich sonst einen Scheiß um seinen Vater gekümmert. Die hatten richtig Krach. Also das hat mich schon irgendwie gewundert. Und ein Theater mit dem Hund, den er extra mitgenommen hatte, weil Jamaika ist schwierig mit Hunden. Da musste vorher erstmal
Quarantäne. Moment, habe ich ein Stück den Anschluss verloren. Warum bist du jetzt gerade schon wieder auf Jamaika? Ihr seid dann irgendwann nach Jamaika geflogen wieder?
Ja, wir sind ja 1. Dezember wieder zurück nach Jamaika
geflogen. Ah, okay, praktisch in den
Urlaub. Weil wir erstmal diesen Monat oder 2 Pause machen
wollen. Alles klar, okay, jetzt habe ich es wieder.
Hm? So, und dann plötzlich im Januar oder im Februar war mein Freund da. Weil der Paul sagt, nee, wir fangen noch nicht an und so. Und plötzlich war der aber da und Marcel, komischerweise, musste vorher weg. Das kam mir spanisch vor.
Mhm.
Und dann habe ich ihm mehr oder weniger halt zu auf der Nase zugesagt, ey, mal, du bist doch da rum und du machst doch was. Nein, würde gar nicht machen. Und hat das alles abgestritten. Er würde nur Urlaub machen. Und sage ich, ja, Paul ist jetzt, also der Jamaikaner, jetzt plötzlich Samariter, der lässt irgendwelche Bekannten von mir umsonst in seiner Bude wohnen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Mhm.
Ja, und wir hatten uns dann verabredet für montags. Sollte man um 11 Uhr da sein. Und Gott sei Dank, ich hatte noch was in der Stadt zu erledigen. Ich war schon früher, ich denke, komm, fährst du einfach mal früher dahin. Und dann sagte mir der Security, ja nee, die sind heute abgeholt worden. Die sind zum Flughafen, die fliegen zurück. So, und dann, ich war so sauer, dann habe ich den Paul angerufen und gesagt, hör mal, willst du mich eigentlich verarschen? Du machst mit meiner deutschen Connection machst du jetzt Geschäfte, lässt mich außen vor. Und was soll das? Und er meinte dann, du bist doch paranoid, das stimmt doch überhaupt nicht. Und also er hat das alles abgestritten und sagt, ja, dann macht's ja sicherlich nichts aus, wenn ich jetzt zum Flughafen nach Montego Bay fahre und mich von meinen Freunden verabschiede. Ja, die sind dann plötzlich nie da angekommen am Flughafen und waren plötzlich wieder im Hotel eingecheckt.
Ah.
Ja? So, und dann kam das dann irgendwann raus, ich hatte also recht. Und aber da der Big Boss manchmal halt, der konnte halt keine Fehler zugeben, er hatte halt immer irgendwie recht und hat sich dann irgendwo eingebildet, ich wollte ihn ja hintergehen und so und hat mir dann einen netten Killer auf den Hals gehetzt. Ja. Also er wollte mit meiner Connection weiter Geld machen.
Und dich aus dem Weg räumen.
Ja. Du kannst viel mit mir machen, aber verarsch mich einfach nicht. Und da werde ich böse und da ist mir mein Leben auch scheißegal. Und dann habe ich dann wirklich gesagt, ich habe ihm das auf den Kopf zugesagt, du spinnst, du bist paranoid, das ist nicht so. Und wir sind dann auseinandergedriftet. Ich wollte ja damals schon raus, wollte eigentlich diesen Marcel eben nutzen, habe ihn dem Boss auch quasi aufgedrängt, um da rauszukommen, weil der wollte uns natürlich nicht rausgehen lassen. Wir waren ja wie Goldesel für ihn, ne? Und hat uns so Familien auch bedroht. Hier, wer weiß, wo dein Bruder, deine Mutter wohnt in Holland und so. Mach mal nicht. Und dann habe ich halt eine Lösung gesucht, durch den Marcel da rauszukommen. Aber es war halt nicht so abgemacht, die lassen mich jetzt ganz außen vor. Und deswegen habe ich ja auch nur gesagt, ich mache euren Deal kaputt. Ich habe gesagt, ich verabschiede mich nur von denen, Mobe. Und das reichte dann aus, um irgendwann in meinem Wagen einen Killer sitzen zu haben, aus Kingston, der uns wirklich um die Ecke bringen wollte. Ne?
Und warum hat er das nicht gemacht?
Ja, weil ich dazwischen gefunkt bin. Also du musst dir so vorstellen, wir haben ja in diesem komischen Yard gewohnt, wo der nie reingekommen wäre, weil es halt Security bewacht war. Sind dann rausgefahren, der musste uns beobachtet haben. Wir mussten tanken, sind in Negel tanken gefahren und dann sprach er mich an. Mhm. Jamaikaner, so mit einer richtig dicken, fetten, braunen Lederjacke. Draußen richtig bullig heiß. Also ich denke, okay, ist ein Jamaikaner irgendwo, aber es war schon irgendwo komisch. Und er laberte uns dann halt an von wegen, ja, Paul wird ihn schicken, er soll uns nach Montego Bay zu den Labors fahren, da wäre auch Paul und es wird jetzt weitergehen. Und wir sollten nie die Labors sehen, weil Paul halt auch sagte, ey, was ihr nicht wisst, ja, könnt ihr auch nicht verraten.
Genau.
Also, und ich wollte auch nie in die Labors, weißt du, das war jetzt nicht irgendwie für mich super interessant. Ich habe das mal mitbekommen, wie das Zeug umgewandelt worden ist in London zu reinem Kokain wieder und wie der Paul abgegangen ist, wie aggressiv der durch diese Dämpfe allein schon geworden ist. Ich habe mich da immer verpisst. Also ich wollte nicht in die Labors. Und dass wir ausgerechnet in die Labors dann sollten, und dann wollte ich den Paul anrufen, naja, brauchst du gar nicht versuchen, der geht nicht ran und so. Also war irgendwo schon abgekartetes Spiel. Und dann meinte er, ja komm, dann lass uns dann nach Montego Bay fahren. Ich muss auf dem Weg noch was abholen in Lucy, auf halbem Weg. Und dann fahren wir nach Montego Bay. So, und dann saß der im Auto und dann kam ich auf den Trichter, ich denke, ja komm, dann test ihn mal. Dann habe ich dann halt irgendwie, wie sieht's denn aus mit der rechten Hand vom Paul? Ist der auch da? Ja, Michael ist da. Also er kannte Michael. Und ich denke, ja, das ist es nicht. Und dann habe ich dann irgendwann, er war verheiratet mit einer Frau und hatte drei Kinder. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann meiner Freundin gesagt, Tanja, egal was ich jetzt sage, halt einfach den Mund bitte, ja, und guck nicht doof oder so, lass mich mal bitte machen. Und dann habe ich ihm einfach einen anderen Namen gesagt, also die hieß Kenisha, und ich habe gesagt, hör mal, Tamika mit den vier Kindern, ist die auch noch da? Ich habe da echt keinen Bock, wie das letzte Mal wieder auf die aufzupassen. Und dann sagt er, ja, nee, brauchst du keine Gedanken zu machen. Tamika, die ist nicht da und die Kinder auch nicht, die vier, ne? Und da wusste ich Bescheid, da wusste ich ja, oh, das kann irgendwie nicht stimmen. Und dann sitzt du im Wagen, neben dir deine Freundin, Jeep, hinten sitzt der Typ und ja, bieg mal hier ab und dann fährst du immer weiter ins Landesinnere. Die Straßen werden immer schlechter, immer weniger Menschen laufen dir, kommen dir entgegen und du sitzt da und überlegst, wie kicke ich den Typen jetzt aus dem Auto raus? Mhm. Also mir war klar, der fährt uns jetzt wirklich einen Arsch der Welt und dann steigt er aus, Kopfschuss und das war's dann. Ne? Und dann habe ich dann überlegt und war halt ein bisschen unachtsam und hau in einen riesen Schlagloch rein, wovon es allerdings in Jamaika genügend gibt. Also richtig, das Schlag, bis zum Anschlag ist das durchgeschlagen. Und in dem Moment kam mir die Idee, ich denke, jetzt tu doch einfach so, als ob der Reifen geplatzt wäre. So, dann habe ich das so getan, so ein bisschen geschlingert, bin an den Straßenrand gefahren, bin dann ausgestiegen, hab lauthals geflucht, bin nach hinten, hab mir ein Wagenkreuz geschnappt und hab dem Raster gesagt, hier dem Killer, hab ich gesagt, ey, helf mir doch mal. Und der ist dann murrend ausgestiegen und dann ist er nach vorne gewandert und sobald er gesehen hat, oh, der Reifen ist gar nicht platt, hat er in die Innentasche gegriffen. Ach so, das hatte ich noch vergessen zu erzählen. Er hatte sich irgendwann mal während der Fahrt umgedreht und dann habe ich im Rückspiegel halt gesehen, wie da so ein Waffenholster unter seiner Lederjacke kam. Also war mir klar, das muss ein Killer sein und die Lederjacke hat halt angehabt, dass keiner den Holster sieht. Ja, und wo der sich dann rüberbeugte, sofort in die Innentasche gegriffen und wollte seine Knarre rausholen, da habe ich mit dem Wagenkreuz zugeschlagen und anderes Bild bin ich übrig. Also der war nicht tot, aber war bewusstlos. Hab die Waffe halt genommen, Magazinwaffe, getrennt entsorgt. Bin zu einem Kumpel gefahren, wo ich wusste, dass der Jamaikaner den nicht kennt. Bin da untergetaucht und hab ihn dann halt irgendwann nach einer Woche, anderthalb angerufen und gesagt, hör mal, alle Informationen, die ich hab, Fotos, wir hatten sogar einmal so ein Videoband gemacht. Alle Sachen, die habe ich jetzt einmal bei einem Anwalt deponiert. Sollte mir irgendwas zustoßen, wandert das eine Scotland Yard, das andere zur deutschen Polizei, BND, und das dritte zur jamaikanischen, weil ich wusste, er hatte wahnsinnige Angst, nochmal ins Gefängnis zu müssen. Er saß wohl mal in Amerika im Knast und ich wusste, er wäre lieber gestorben als nochmal im Knast. Und dann habe ich gesagt, am besten guckst du halt zu, dass meine Gesundheit demnächst ganz gut ist und ich würde sagen, leben und leben lassen. Ja, und das war es dann so. Ne? Das war unser Gentleman Agreement und dann hat er mich 2 Jahre nochmal auf dann, ich hatte dann ein Grundstück da unten, 12.000 Quadratmeter am Wasser, da hat er mich dann irgendwann gefunden und wollte eigentlich nur von mir, dass ich ihm Gefallen tue, aber da hat er, das war dann alles soweit okay, weißt du, dass er dann gesagt hat, komm, leben und leben lassen, also ich nehme dir das nicht mehr übel.
Und du warst und dann aus dem ganzen Business auch raus?
In dem Moment war dann raus. Ich habe dann quasi noch 3 Jahre lang nur vom Tourismus, habe also mein Grundstück nach und nach aufgebaut, Gästehäuser drauf, eine kleine Bar.
Ich wollte gerade fragen, was hast du mit all dem Geld gemacht? Du musst ja ein paar Millionen verdient haben in der Zeit.
Weißt du was, was das kostet, 12.000 Quadratmeter Urwald urbar machen, einzuzäunen und halbwegs so herzurichten, dass da Touristen draufkommen können? Das ist hat das ganze Geld quasi verschlungen. Ja. Ja, und das war dann, also die Saison, wo sie mich dann mit dem Spezialkommando quasi von meinem Grundstück unterm Vorwand weggeholt haben, war das erste Mal, wo ich gesagt habe, so dieses Jahr schaffe ich es, brauche ich mir auch in der Nebensaison keine Gedanken zu machen, jetzt läuft es. Aber es gab auch Zeiten, nachdem ich da aufgehört hatte mit den Drogendeals, wo ich nichts zu fressen hatte, wo ich eine Woche nur von Mehl gelebt habe und Wasser. Mhm. Also das gab's auch. Das war aber wichtig für mich. Das war so, weißt du, wenn du mal mitbekommst, du, Alter, bloß weil du nichts mehr zu essen hast und keinen anrufen kannst, der dir irgendwie Geld schickt, bleibt die Welt nicht stehen. Die läuft wegen dir trotzdem weiter. Ja. Und das war zwar so eine perverse Erkenntnis, aber eine goldene Erkenntnis, wo ich dann einfach gemerkt habe, ey, jetzt bleib mal ein bisschen ruhiger. Also ich war dann so mitteleuropäisch auf meinem Grundstück und jetzt muss ich rumfahren, ich habe nichts mehr zu essen, keine Tour, um Gottes Willen. Und ich habe damals mit einer Jamaikanerin zusammengelebt. Und die sagte mir, hey, jetzt cool mal ein bisschen down, ich fange uns nachher ein paar Krebse, dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was zu essen. Und jetzt warte noch mal ein bisschen ab, hier, Gott kommt schon und ich bin jetzt kein gläubiger Mensch unbedingt. Aber es war wirklich so, nach 2 Tagen kam jemand an meinen Gatter und hey, Mikey, du hast doch ein Pickup, ich habe hier so 2 Black Tanks, kannst du nicht von A nach B fahren, ich gebe dir ein bisschen Geld. Ja. Ja, und das hat sich rumgesprochen, dann hatte ich so ein kleines Business-Unternehmen, wo ich dann so ein paar kleine Touren, ich habe sogar Sand, habe ich Pickup geladen und verkauft für 10 D-Mark. Mhm. Was das für eine Aufwand ist, also ein Pickup voll Sand zu machen, aber einfach nur so, um zu überleben. Aber das war halt auch eine Zeit, die mir dann auch später im Gefängnis unheimlich geholfen hat, weil ich bin eigentlich eher so ein kleiner Rebell-Typ, der sich gegen alles Autoritäre auflehnt und dann im Prinzip das Gegenteil macht. Also normalerweise knastmäßig wäre ich mit 20 in den Knast gekommen. Ich glaube, ich hätte nur in der Beobachtungszelle gesessen und mich nur mit den Leuten angelegt. Also das Alter und dann die Zeit auf Jamaika und diese ganzen Ereignisse haben mich dann doch ein bisschen ruhiger werden lassen.
Jetzt hast du dir da von deinem ganzen Geld ein Resort hingebaut. Was ist da draus geworden?
Ja, wenn du dann 4, beziehungsweise bevor ich wieder nach Jamaika kam, waren es 5 Jahre.
In welchem Jahr sind wir jetzt? Also du hast das Ding, du sagtest eben, sie hätten sich dich da weggeholt. Das heißt,
also das war, weggeholt haben nämlich Ende 2003, 28. November 2003.
Aber wie sind die denn überhaupt noch auf dich gekommen, wenn du mit der ganzen Kuriererei nichts mehr zu tun hattest?
Ja, also pass auf, irgendwann ist mein deutscher Reisepass abgelaufen.
Ja.
Und dann sind die Deutschen hingegangen und haben gesagt, ey, liebe Jamaikaner, Amtshilfe ersuchen. Ihr habt da einen Deutschen, der ist illegal quasi bei euch, deportiert den mal, schickt den mal nach Hause zurück.
Ah, das heißt, die haben im Grunde auf dich gewartet. Also die hatten diese beiden Kuriere mit den 12 Kilo, hast du gesagt, die haben sie rausgezogen.
Die haben sie dann irgendwann in Scotland Yard verhaftet.
Wann war das?
Verhaftet, dann sind die in den Jugendknast, glaube ich, sogar noch gekommen. Feldham irgendwo in London.
Wann war das?
Das war 99.
99, okay, das heißt 99 waren die schon auf deiner Spur.
Ja, dann haben die erstmal Haftbefehle international, Schengener Abkommen und dann später weltweite Haftbefehle ausgestellt. Und deswegen war mir klar, nach Deutschland mit meinem Reisepass, der abgelaufen ist, das kannst du nicht bringen.
Also warst du dann im Grunde auf Jamaika untergetaucht?
Was sagst du?
Im Grunde warst du also auf Jamaika untergetaucht.
Nein, was heißt untergetaucht? Ich hatte ja mein Grundstück, meine Mutter hat mich jedes Jahr und mein Bruder besucht. auf dem Grundstück. Ich konnte halt nur nicht zurück nach Deutschland, weil ich ganz genau wusste, kein Richter der Welt gibt Steuergelder aus, um zwei Beamte nach Jamaika zu schicken, die dann nach dir suchen mit Spesen und allem drum und dran, wenn die nicht genau wissen, wo du bist.
Ja.
Aber das Problem war ganz einfach, im Jahre 2000, wie die Hühner halt so mal sein können, Geld ist alle, wir haben keinen Luxus mehr und so, und jetzt plötzlich habe ich Heimweh nach Mami und wir haben uns mehr gestritten und sie wollte dann halt nach Hause und ich habe ihr gesagt, ey Mädel, dann aber flieg doch bitte wenigstens über Holland oder über Belgien, aber doch nicht direkt nach Düsseldorf. Nein, du musst über Düsseldorf, sofort in Düsseldorf verhaftet. Das war August 2000.
Ja.
Und dann hat sie sämtliche Kuriere verraten, ja, hat dafür nur 3,5 Jahre Gefängnis bekommen, hat davon 2 abgesessen. Mhm. Und was ich hier bis heute sehr, sehr übel nehme, danach ist sie aus dem Gefängnis raus und hat mit dem BKA zusammengearbeitet. Ja, also nochmal, nicht, das ist jetzt aber Schluss, aber zwischendrin war eben dieses Amtshilfeersuchen.
Ja.
Und mein Bruder war zu Besuch und es ist halt so, durch den Jetlag und durch die 11 Stunden Flugzeit, wenn du dann von Deutschland losfliegst, irgendwann du bist 18, 20 Stunden auf dem Bein, gehst du aber relativ früh, weil durch die Zeitverschiebung von 7 Stunden ins Bett, bist aber am nächsten Tag um 6 Uhr bist du topfit. Und ja, ey, ich bin jetzt in Jamaika und ich will jetzt raus, ich will Palmen sehen, Sand, Strand, alles. So, und ich habe halt das Grundstück und das ist halt in Jamaika noch so ein bisschen englisches Recht, my home is my castle. Also wenn du das Grundstück abgeschlossen hast und da kommt jetzt irgendjemand rein, weil er vielleicht was klauen will, du erschießt den, dann hast du keine Probleme. Ja, der ist auf dein Grundstück. Ne? Englisches Recht eben. Kannst du nicht bringen. So, und wenn du aber das Tor zu hast, dürfen auch die Polizei darf nicht da einfach reinkommen. Also ohne Durchsuchungsbefehl, keine Chance. Mhm. So, mein Bruder halt super früh wach um 6, hatte Hunger, hatte aber den Schlüssel von der Bar nicht, wo alles gelagert war, also ist er 1 Kilometer ins nächste Dorf gelatscht und hat sich da in so einem kleinen Laden so ein bisschen Frühstück organisiert. Hatte aber das Tor aufgelassen. Kam zurück, hat das Tor wieder aufgelassen und plötzlich kam die Polizei auf mein Grundstück gefahren. Ich lag mit meiner Freundin noch im Bett.
Ja.
Ja, alle Türen auf, bloß meine Tür war abgeschlossen, auch die Zwischentüre, wo er dann gepennt hat, war abgeschlossen und dann kamen die an und ja, wer er denn sei. Ja, er ist Philipp und was er denn machen würde. Ja, er wäre mein Bruder und ja, wo ich denn wäre. Ja, ich wäre nicht da, ich wäre auf Geschäftsreise in Deutschland. Und hat wirklich das Tollste vom Himmel gelogen. Und du darfst in Jamaika einziehen, weil du darfst, lüg keinen Bullen an. Da gibst lieber zu, zahlst ihm ein bisschen was,
okay,
dann lächelt er, aber lüg dir nicht an, die werden sauer, die werden richtig sauer. Und ich merkte, ich lag im Bett und ich merkte, wie der von Satz zu Satz sich in die Scheiße redete. Und einer von den Bullen war übrigens Mr. Mollison, unser Chief Inspector, Chief Immigration Officer, der eh alle 3 Monate $200 von mir bekam. Und irgendwie so ein Detective, den ich nicht kannte, war dabei. Den hatte ich aber zu dem Zeit, ich lag ja noch im Bett, nicht gesehen, aber die Stimme habe ich erkannt. Und der wurde immer saurer und saurer. Und ich denke, ey, der wollte ihn schon fast einpacken mit Handschellen und verhaften. Ich denke, komm jetzt, komm einfach auch da raus. Die haben schon angefangen zu durchsuchen. Und irgendwann hätten die gesagt, also sagten schon, er soll da aufschließen. Er sagt, er hat keinen Schlüssel. Und dann wurde er richtig böse und dann bin ich dann raus. Und der hat auch keine Ruhe. Der wollte nicht mit sich reden lassen. Sagt, Michael, wir kennen uns, aber ich als allererstes will ich jetzt nochmal deinen deutschen Reisepass sehen. Ja, der war abgelaufen. In der Zwischenzeit hatte ich mich bemüht, nicht bei Mr. Mollison, bei irgendeinem anderen Typen, mir eine Geburtsurkunde zu besorgen, eine jamaikanische, einen jamaikanischen Führerschein und einen Reisepass, sogar computergeprüft. Kostete zwar ein bisschen was Geld, das hatte ich aber.
Hat's ja eben.
Ja, und da war ich halt gerade dran. So, und dann habe ich ihm halt auch erklärt, ich sage, hör mal, bei uns ist das halt so, ist doch mein Bruder, der will mich nur verteidigen, habe ihm halt so ein bisschen mal unsere Mentalität erklärt, dann wurde er dann umgänglicher und wo ich ihm dann erzählt hätte, was Anlass für jeden europäischen Bullen gewesen wäre, dich jetzt erst recht zu verhaften, habe ich dann Mr. Mollison gesagt, hören Sie mal, Herr Mollison, ich bin ja auch gerade dabei, weil er sagte, hey, mit deinem deutschen Reisepass kannst du nichts machen, ich sage, ich bin ja gerade dabei, ich besorge mir einen jamaikanischen, dann guckt er mich an, lacht und sagt, ja, hör mal, Mikey, du hast doch meine Telefonnummer, warum hast du mich denn nicht angerufen? Das war alles, was er dazu gesagt hatte. Weißt du? Wo ich denkst, alter Schwede. Jeder, was, du willst ja auch noch falsche Papiere besorgen? Ja, jetzt hast recht. Das sind die Jamaikaner. Und auf jeden Fall, die haben mich dann, die kamen an und dann meinte er, ja, sorry, aber wir müssen nicht mitnehmen. Handschellen in Polizeiauto. Hm. Ich würde nie diesen Ausdruck von meinem Bruder vergessen, weil so, oh, mein Bruder, was passiert jetzt hier? So total irgendwo erstaunt und traurig und alles. stand er da und vom Hof rausgefahren. Und auf dem Weg dahin, weil ich kannte ja nur, ich wusste zumindest, dass der Mr. Morrison korrupt ist.
Ja.
Ich denke, und ich habe mich sehr intensiv mit den verschiedenen Drogenbekämpfungsbehörden beschäftigt, also Geheimpolizei, Frankreich, Belgien, Deutschland, BND, CIA, DEA. Also ich wusste eigentlich nur, die CIA und die DEA wird die jamaikanische Polizei vielleicht mit Geld locken, um Informationen zu kriegen. Aber die Deutschen niemals.
Ja.
Das ist ein Amtshilfeersuchen, das ist eine Bitte und weiter so. Und dann habe ich einfach gesagt, ja mal Leute, was kriegt ihr denn eigentlich von meinen Landsleuten hier für diese Aktion? Und dann guckt er mich an und sagt, wie denn? Was meinst du denn? Ich sage, ja, was bekommt ihr denn? Warmer Händedruck oder was? Er meinte, ja, das ist ein Amtshilfeersuchen. Und sage, sag, was wäre denn, wenn er irgendwas in der einen Hand haltet würde und plötzlich sagen würde, ey, was war denn nochmal mit der anderen Hand? Oh, was hatte ich denn da drin? Und dann meinten die sofort, ey, worüber reden wir denn? Sag ich, $500? Oh, Pocket Money. Taschengeld, ne?
Ja.
Und er sagt, ja, wovon redet ihr? Ja, mindestens 2000. Ich sage, ey, aua, lasst mal meinen Arm in Ruhe, ne? Und dann haben wir uns irgendwie, glaube ich, auf 1500 für beide geeinigt. Mollison meinte dann irgendwann, ja komm, wir wollen ja nicht sein, eh mache ich eh noch Geschäfte mit dir demnächst. Der war ein bisschen intelligenter als seine Landsleute. Und hey, komm, für jeden 750 US-Dollar, das ist für die, was weiß ich, 3-4 Monatsgehälter oder was, das ist dann, ist schon okay.
Für dich ist das natürlich ein Witz, weil du warst vom Haken.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht mehr so viel Geld, aber hey, das war mir meine Freiheit natürlich mit Sicherheit, selbst wenn das letzte Geld gewesen wäre. So, und das Coole ist immer an Jamaika, die hätten jetzt auch sagen können, ja, danke für die Kohle, wir liefern dich trotzdem aus.
Ja.
Nee, da sind die korrekt, auch wenn du, es gibt so Roadblocks in Jamaika, ja, und hey, wenn du Touristen chauffierst, warum kommen viele Leute nach Jamaika? Ja, natürlich wollen die kiffen.
Ja.
So, und ich habe immer gesagt, Leute, hier habt ihr eine Tüte, ja, da waren dann immer so maximal 200 Gramm drin. Da waren Blättchen drin, ich sag, hier, dreht euch ein, die könnt ihr ja auch im Bus rauchen, aber dreht euch ein und dann versteckt es wieder, ne?
Ja.
Und ich hatte halt zwei Leutchen, Tour, Deutsche, und wir fahren gerade los, die haben sich gerade das Ding gedreht, Roadblock. So, die konnten das Ding nicht mehr schnell genug verstecken, also haben sie es gefunden. Das war dann ausgerechnet.
Ist das da verboten? Noch. Ich dachte, das wäre da erlaubt.
Nee, ist illegal, um Gottes Willen, du darfst nicht auf Jamaika. Schon lange haben die Amis ihren Finger drauf.
Ah, okay.
Ich meine, Peter Tosh hat ja schon gesagt, legalize it. Aber die Amis haben gesagt, okay, wenn er das macht, kriegt er von uns keine Wirtschaftshilfe mehr. Und das ist erheblich. Da haben die gesagt, okay. Ne, und dann sind wir in diese Roadblock gekommen. Und die haben natürlich relativ schnell die Tüte gefunden. Und haben ein Theater gemacht. Und Polizei und Gefängnis. Und meine beiden weißen Freunde, die wurden immer weißer. Im Gesicht, ne? Also und von wegen ein Riesentheater. Klar, du fährst jetzt nicht unbedingt in Land und erkundigst dich nach der Gesetzeslage. Ja, du willst ja Urlaub machen.
Ja.
Also haben die eingeschüchtert. Wir stecken euch bis zum Rest des Urlaubs ins Gefängnis und dann kommen dann mit dem nächsten Flugzeug und wir sagen der deutschen Polizei Bescheid und. Und ich war halt nur, klar, die hat schon gesehen, ich lebe da, ich bin der Fahrer, aber ich war halt nur am Griemeln. Und irgendwann weiß ich, was grimmest du denn immer so, ne? Weil ich kannte dieses ganze Theater. Und dann habe ich der Frau gesagt, Sergeant war das auch noch, sag ich, gib mir mal deine Mütze. Nee, er fing mir an, das ist jetzt Privateigentum von Jamaika und ich soll die Scheiße lassen. Ich sag, gib mir doch mal deine Mütze. Ja, nach dem dreimal gab's mir dann habe ich da 2000 Jamaika-Dollar reingelegt. Das waren damals umgerechnet 100 D-Mark.
Mhm.
Ja, und dann hatte sie ein totales Griemel in an Lippen, gab dir die Tüte zurück. Enjoy your trip in Jamaica, weil die Kollegen können ja vielleicht auch noch Geld gebrauchen, wenn du in den nächsten Roadblock kommst. Deswegen gib dir das Zeug wieder zurück, finde ich cool. Ja, jeder deutsche Bulle wird das konfiszieren.
Einsacken und die Hälfte bei seinem Chef abgeben.
Ja, so ungefähr. Ne? Nee, aber das fand ich halt immer das Korrekte dann in Jamaika. Und die haben dann halt den Deutschen geschrieben, ja, trotz intensiver Suche können wir einen Michael Weigelt nicht hier finden, also sorry. Und das war eigentlich so der letzte Versuch der Deutschen, meiner habhaft zu werden.
Mhm.
Die hätten ansonsten eigentlich darauf gewartet, dass ich so dumm gewesen wäre, irgendwann mit meinem Reisepass einzureisen. Ja, ich hätte mir dann eher einen englischen Ausweis oder was besorgt, wenn ich jetzt nach Europa gewollt hätte.
Ja.
Das war auch kein Problem in Jamaika. Aber das Problem war, dass eben die Tanja mit dem BKA nach ihrer Haftentlassung zusammengearbeitet hat, den mehr oder weniger gesagt hat, ganz genau wusste es auch nicht mehr, wo das, obwohl es 12.000 Quadratmeter war, aber es war schon abgelegen am Wasser.
Mhm.
Und die haben wirklich nach mir gesucht. Und einen Tag vorher sagte noch hier ein Nachbar von mir, ein Jamaikaner, hey du, da sind Leute, die suchen nach dir, ne? Mhm. Dann sag ich, dann tu mir doch mal einen Gefallen, du hast so ein bisschen Connection zur Police Station in Saflamar, fahr mal hin und frag mal nach, ob da irgendwie was gegen mich ist. Weil die nächste Police Station in Little London, so hieß der Ort, weißt du, da fährst du dann abends so hin, bringst den Jungs mal einen Kasten Bier, sag ich, ey, wenn von den Deutschen mal was kommt, ihr sagt mir Bescheid. Ja, ja, Mikey, kein Problem. Also das ist alles korrupt, ja, wenn du ein bisschen da investierst, kein Problem. Mein Problem war aber, dass 3 Monate oder 4 Monate vorher erst eine Drogenbekämpfungsgruppe von Kingston aus dem Boden gestampft worden ist, die unabhängig von den Local Police Station arbeiten. Mhm. Und da die erst gerade frisch angefangen haben, waren die Jungs natürlich auch noch nicht korrupt. Ich habe es versucht, aber ging nicht. Und das waren mit fünf Mann kamen die, also 4 Typen, eine Frau, mit 2 großen SUVs fuhren die da lang. Und auch die durften nicht rein, das Tor war zu. Und ich hatte gerade einen Stammgast bei mir, die Inge, war am Kochen vorne an der Bar. Und dann meinten die, ja, Mr. Braun, also von dem du das Land pachten oder kaufen konntest, der hätte die geschickt, ich hätte so ein tolles Grundstück. Und die wären aus Kingston gekommen, die wollten sich auch ein Grundstück kaufen. Und der Mr. Braun sagte, ich hätte es so schön hier, ob sie sich nicht mal das angucken könnten. Und ich sagte, Leute, tut mir leid, ich bin im Moment, hab Gast, ich muss kochen, seht ihr ja hier. Kommt alles, ja, aber die hätten halt Probleme gehabt, einen Termin reinzukriegen. Sag, seid mir nicht böse, aber jetzt nicht mein Problem. Ich habe jetzt keine Zeit, ne? Oder ihr müsst euch halt mal ein Stündchen oder 2 Stündchen gedulden. Und die waren aber halt auch bitte, bitte, und ich bin dann halt auch irgendwo ein gutmütiger Mensch, sag, kommt rein, aber ich kann euch jetzt nicht alles zeigen. Geht rum, schaut euch alles an und dann kommt er wieder raus. Und dann fing der an, ja, du hast hier 3 Hunde, sind das gute Wachhunde. Ich sage, ja, eigentlich schon, ja, ob ich die nicht anbinden könnte. Klar hat auch ein Jamaikaner Angst vor einem kleinen Hund, aber das kam mir so ein bisschen komisch vor. Mhm. Ja, und dann bin ich wieder in meine Küche, die liefen dann Richtung Strand und Mangrovenwälder und so und haben sich dann was angeguckt und 10 Minuten später stand dieser Redelsführer, der am meisten gesprochen hat, hinten in meiner Bar drin, wo ich am Kochen war, in der Küche. Und da hatte ich die Schnauze voll. Und dann sage ich immer, Junge, jetzt ist es mal gut, ich habe jetzt genügend Gutmütigkeit gezeigt, jetzt nimm bitte deine Freunde und verlass das Grundstück. Und dann holt er nur so ein Kärtchen raus, Immigration. Und da weiß ich noch, in dem Moment habe ich noch gelacht, what you want, man? Me Jamaican, me born here.
Ja.
Ja, go to Odessa, you got the wrong one. Und der Typ guckte echt so, wow, jetzt redet der auch noch Patwa, diesen jamaikanischen Dialekt. Und der war sich wirklich unsicher, ne? Und dann fing er dann halt an, ich sollte erstmal meinen Ausweis zeigen. Mhm. Ich sage, ja, me Jamaican, habe ich immer einen jamaikanischen Ausweis, den ich dann bis dato natürlich hatte.
Ah, okay.
Und Geburtsurkunde, alles gezeigt. Ja, und dann fing der an, rumzusuchen. Ne? Weil ich hatte geguckt, dass ich natürlich alles, also in Jamaika hieß ich Michael Pete MacLeod. Ja. Ich konnte mir den Namen aussuchen. Ich fand immer schon
den Highlander
genommen, fand ich so geil und ich musste MacLeod heißen. Und ich konnte mir den echt aussuchen. Ne? Dann habe ich gesagt, ey, Michael Pete MacLeod. Ja, und dann hat das auch computermäßig hat alles gepasst, aber die fing dann an zu durchsuchen, das wollte ich immer schon mal sagen, habt ihr den Durchsuchungsbefehl? Er meinte, nein, aber hey, heute Abend sitzt du in der Zelle mit 6 großen schwarzen Typen, dann wirst du irgendeinen Schwanz in deinem Arsch haben und das war so ein arrogantes, blödes Arschloch und ich werde zu der großen Gerichtsverhandlung nach Deutschland als Zeuge kommen und ich bin der King hier und er hat halt nur einen Fehler gemacht, war halt zu überschwänglich, hat mir da natürlich auch sehr viele Informationen gegeben, aber bestechen war nicht drin, konntest du vergessen. Und dann haben die mich ins Gefängnis gefahren, nach Savannah Lamar, ein Drecksloch schlechthin, pissen, Plastikflasche, einmal am Tag duschen, das war ein Loch in der Wand, wo gelbliches Wasser mit ganz wenig Druck rauskam, Toiletten, keine Brille, keine Kloschüssel, du hast dich quasi auf die Toiletten gehockt und hast im wahrsten Sinne des Wortes einen Neger abgeseilt.
Ja.
Also das war Essensausgabe, also noch nicht mal laut Amnesty International vorgeschrieben, 1 Stunde Freigang, 24 Stunden in der Zelle und dann nicht so deutscher, so wie amerikanische Gitter, da konnte jeder reingucken.
Ja.
Ne? Und damit so eine riesen schweren Eisentür, in der Mitte nochmal so eine andere kleine Tür, wo das Essen dann durchgegeben wurde, Essensausgabe. Ja, und du hast nichts bekommen. Also das war ein Stein, also eine Zelle, wo wir mit 6 Mann drin waren, 3 Betten aus Beton, keine Schaumstoffmatratze, kein Handtuch, brütend heiß. Das Fenster, da musstest du also wirklich einen Klimmzug machen, um überhaupt rauszugucken. Und Tolles hast du da draußen dann auch nicht gesehen. Also warten kann man 3 Meter Luftlinie entfernt, wo dann ein süßlicher Geruch von Ganja ab und zu mal rüberkam. Also das war richtig heftig. Ne? Also ich war dann als einziger Weißer da drin. Ne? Und hatte das Glück, dass mein Bruder aber relativ dann einen Flug gebucht hat von Deutschland. und dann die ein oder anderen bestochen hat. Also ich hatte da McDonald's-Essen drin, ich hatte jeden Tag was zu kiffen, ich hatte ein Handy da drin, was dann bei der Essensausgabe rausgegeben wurde, um wieder aufzuladen, weil Steckdosen gab es natürlich auch nicht. Mhm. Also mein Bruder sagte mal scherzhaft, wenn die Zelle groß genug wäre, dann könnten wir dir auch hier ein Auto reinstellen. Ja, das wäre alles kein Problem. Ja. Also super korrupt. Aber auch da hatte ich es natürlich versucht, der Chief Immigration Officer von Savan Lamar wollte sich nicht bestechen lassen. Also das wäre, weißt du, weil er war schon halt mit den Deutschen involviert, die haben Bescheid bekommen, hey, wir haben ihn und waren auf dem Weg nach Jamaika. Mussten da für mich einen Ersatzreisepass besorgen in der Botschaft in Kingston und natürlich ein Flugticket. Ja, und in der Zeit haben die mich dann in Gerichtsverhandlungen relativ schnell, so schnell geht das normalerweise in Jamaika nicht, und die haben mich in keinster Weise wegen dieser Kokaingeschichte angezeigt, sondern nur illegale Einwanderung, was ja Schwachsinn war, weil ich ja mit meinem deutschen Reisepass reingekommen bin, der mittlerweile halt zerrissen oder verbrannt war.
Ja.
Und dann halt Beschaffung falscher Papiere und Besitz eines jamaikanischen Papieres. Weißt du eigentlich, wie teuer der Besitz eines jamaikanischen Pass steht? Also wenn du kein Jamaikaner bist, Strafe?
Na?
5 D-Mark.
5 Mark?
5 Mark.
Wären heute 5 Euro, ja.
Ja, also ich habe damals insgesamt, die Strafe war irgendwas noch 400 Euro oder D-Mark damals noch, ja. 800 D-Mark, glaube ich. Und dann wollten die mich halt deportieren, weil wenn du sowas machst, darfst du eigentlich 5 Jahre nicht nach Jamaika. Und
okay,
das BKA ist dann halt in dieser Zwischenzeit, wo ich Gerichtsverhandlungen hatte, im Knast war, also ja insgesamt 2 Wochen, sind die dann rum, haben sich Ticket besorgt für mich, Reisepass besorgt, und dann wurde ich dann nach Montego Bay gefahren und da standen die dann schon und dann haben wir eingecheckt und dann haben die gesagt, ja, wir geben dir jetzt einen ganz großen Vertrauensvorsprung, wir lassen dich ohne Handschellen fliegen, aber wenn du irgendwie Scheiße baust, dann sitzt du den ganzen Flug mit Kabelbindern. Und ja, mit dem Flugzeug, wo ich abgeflogen bin, ist meine Mutter gekommen, die durfte ich aber nicht mehr sehen. Mhm. Hatte auch 3 Stunden Verspätung, saß sie da bei den Immigration Officers in Montego Bay am Flughafen 3 Stunden. Also war schon irgendwo blöd. Aber die hätten mich ja da beinahe auch schon wieder rausgelassen. Das steht dann auch in dem Buch alles so drin. Weil ich habe das meinem Bruder gesagt, aber ich hätte ihm auch sagen können, hör mal du, ich werde nächste Woche Bundeskanzler, hätte mich genauso doof angeguckt. Weil das ist halt so angelegt, die haben so ein riesen DIN A3 Buch, da stehen so alle Delikte drin. Und wenn meistens wer halt so
die BKA,
die Gefangenen. Nee, in Jamaika, also, musst du vorstellen, Knast. Mhm. Und wenn du da in den Knast kommst, jetzt hast du irgendwo, da hast du Frau vergewaltigt, dann steht da halt drin, Delikt Frau vergewaltigt, entweder warten die auf Gericht Prozess oder die müssen halt eine Strafe bezahlen und eine Art Kaution, um rauszukommen. Mhm. Und das ist alles in diesem Buch notiert. Und der Chief Immigration Officer von SAF, der hat meinem Bruder also ein bisschen unter Druck gesagt, hey, er soll jetzt diese Strafe schnell bezahlen, wahrscheinlich auch, weil er wusste, dass die BKA mich bald mitnimmt, sonst würden sie mich nach Kingston verlegen, in den ganz bösen, schlimmen Knast. Mhm. Und dann habe ich nur meinem Bruder gesagt, hör mal, Brüderchen, geh aber mit dem Geld bitte nicht zu dem Mr., wie hieß der nochmal, ich komme jetzt nicht drauf, Mr. Webb, mhm. Geh nicht zu dem Mr. Webb, sondern geh bitte sofort in die Zahlstelle, bezahl das alles, ja, und sag, du willst deinen Bruder abholen. Ne, guck mich nur blöd an. Ich sag, mach einfach bitte. Und es war wirklich so, der hat die Summe dann bezahlt und der Typ dann, ja, dann wollen wir ihren Bruder mal aus der Zelle holen, ne? Mein Bruder, also, der guckte wie ein Pferd, so richtig doof und hat dann mitgespielt und sagt, ja, klar, wir haben ja schon eine Party organisiert und so. Es hätte mir jetzt nicht allzu viel gebracht, da rauszukommen, weil ich aufs Grundstück hätte ich ja nicht wieder zurückgekommen. Die wussten ja, wo ich war. Mhm. Aber ich hätte untertauchen können und eben eventuell mit der Staatsanwaltschaft in Deutschland verhandeln können. HMH, ja, ich bin wieder draußen, aber macht mir einen guten Deal und ich stelle mich freiwillig. Ja. Das wäre der einzige Vorteil gewesen.
Aber was hätte die Staatsanwaltschaft davon gehabt? Also du warst ja im Grunde schon das Ende, also das letzte Glied der Kette, oder?
Ja gut, der Paul, den wollten sie natürlich haben. Da haben sie mich nachgefragt.
Ach so.
Ja. Aber den haben sie nie erwischt, ne? Mhm. Nee, und dann war halt so, dass der mich dann echt rausgelassen hat und wir waren dann schon auf dem Weg und dummerweise laufen wir dann mehr oder weniger Mr. Webb über in die Arme und wir waren schon fast am Bus, waren schon im Bus drin und der hat uns aber dann irgendwo eingeholt, sich breitbeinig vom Bus gestellt mit einer Waffe im Anschlag und die Fackel nicht lange und hat gesagt, ey, mach sofort den Motor aus, ansonsten knalle ich euch beide wie räudige Hunde ab. Mhm. Und dann habe ich meinem Bruder nur gesagt, komm, bringt nichts, bevor ich dich jetzt auch noch lass. Und dann ich wäre beinahe draußen gewesen, ne? Also wie blöd die dann teilweise auch sind, unkoordiniert. Wenn du das natürlich weißt, kannst du es ausnutzen, ne? Ja. Aber das hätte dir kein Mensch geglaubt, dass das so sich entwickelt. Ich meine, selbst ich war wirklich am Zweifeln, ne? Aber es ist tatsächlich passiert.
Dann bist du zurück nach Deutschland geflogen mit den BKA-Leuten und die haben dich so vor den Knast geworfen hier in Deutschland.
Ja, also bis Frankfurt durfte dann wie Präsident als erster aussteigen. Dann kam Bundesgrenzschutz an und dann haben die mich wirklich komplett durchsucht. Die haben selbst die Zahnpasta durchleuchtet, so mit nach vorne beugen, ja, und mal hinten reingucken, alles drum und dran. Und dann bin ich dann im Haftrichter vorgeführt worden, der mir dann erstmal den Haftbefehl vorgelesen hat. Und dann kam ich irgendwann nach Weiterstadt, Frankfurt-Weiterstadt hieß der Knast. Mhm. Und dann über Transport nach Aachen, das hat 2 Wochen gedauert, wo mir dann quasi beim Landgericht Aachen der Prozess gemacht worden ist. Und ich meine, die ganzen Gerichtstage, der Staatsanwalt, wenn der 3, 4 Fragen gestellt hatte, war es viel. Meistens haben halt der Richter und die Schöffen mich gefragt. Aber wo der sein Plädoyer gehalten hat, ich bin eine coole Sau, aber der wollte 10 Jahre haben. Ich habe noch nie was vor allem im Gesetz zu tun gehabt. Mhm. 10 Jahre hat er gefordert, ne? Und mein Anwalt hat also da, gut, da ist viel Geld draufgegangen, war ein sehr guter Anwalt, ein Plädoyer gehalten. Ich bin mal auf die Knie gerutscht und habe letztendlich 6,5 bekommen. Ja, also 10, 6,5. Ich dachte, boah, du kriegst 8 Jahre, ne? Davon musst du mindestens 6 absitzen. Ich habe immer gesagt, so 4 Jahre kannst du deinen Arsch so ruhig im Knast halten. Das geht gerade noch. Mhm. Ansonsten so, und er sagte auch von Anfang, also in Jamaika hat meine Mutter schon mit ihm, die kannten sich, hatten eine Beziehung, also nicht in Beziehung zusammen, aber die waren im Bekanntenkreis. Und der hatte ja schon gesagt, ja, also ich soll mal mit 7 Jahren rechnen. Also 6,5 lag er eigentlich ganz gut, ne? Und durch gute Führung, und ich habe halt, ich war Gefangenensprecher, ich habe Redakteur der Knastzeitschrift da in Aachen. Ich habe soziales Training gemacht. Ich war 2 Jahre in der Bibelgruppe. Sowas macht sich natürlich alles in der Akte. Klar. Relativ positiv, dass die mich dann irgendwann Hagen, einer der härtesten Knäste in Deutschland, wo Auswahlanstalt ist, jeder, der länger als 4 Jahre bekommen hat und deutsche Staatsbürgerschaft ist, muss dahin und da wird dann entschieden. Aufgrund deiner Haftlänge machst du noch eine Ausbildung, brauchst du soziales Training, bist du geeignet für den offenen Vollzug und die haben mich von da aus dann Gott sei Dank in den offenen Vollzug gesteckt, das letzte 1,5 Jahr, was ich noch hatte. Und dann bin ich von da aus in Euskirchen dann irgendwann entlassen worden.
Nein, Euskirchen, ja. Ja. Da habe ich meinen Führerschein gemacht, darum sagte ich gerade. Ah,
Euskirchen. Hey, mein Führerschein lautet auch Euskirchen, also siehste? Stelle
genau. Euskirchen. Also du hast 6,5 Jahre gekriegt, bist nach 4 Jahren rausgekommen.
Ja, knapp 4 Jahre.
Knapp 4 Jahre. Was ist jetzt mit deinem Resort, mit deinem Grundstück da passiert?
Ich bin dann 2 Jahre später nochmal hingeflogen.
Warte mal, wann bist du raus? Bist du dann 2007?
2006 oder 2007. Ich glaube, aber 2008 war ich in Jamaika. Mhm. Und dann bin ich...
Durftest du das?
Das durfte ich. Ich habe vorher mal nachgefragt. Also es hieß dann nur bei der Botschaft, ich stehe unter Beobachtung. Mehr war da nicht. Mhm. Aber ich hatte mal nachgefragt. Und war alles soweit in Ordnung. Hatte auch keine Probleme. Außer vielleicht mal die Gepäckkontrolle, aber das ist bei mir immer, wenn ich fliege, habe ich immer das Gefühl, die durchsuchen mich extra.
Ja, würde extra mich nicht wundern, lange.
Wundern würde es mich nicht. Mag sein. Ja, und dann bin ich dahin und du musst ja, ich weiß nicht, auf Jamaika warst du noch nie,
nee,
oder?
Nee.
Also die bauen die Häuser quasi auf Pfähle. Ja, also wenn da auch mal eine große Flut, du kannst die auch transportieren. Also da ich auf meinem Grundstück am Anfang auch noch keinen Strom hatte, habe ich das bei einem Zimmermann im Nachbarort bauen lassen und dann haben die das per LKW transportiert. Das ganze Dorf ist mitgegangen. Ja. Da wurden dann die Kabel, die zu tief hingen, mit so einem Holzstück nach oben getan, dass das Haus da durchpasst. Und dann wurde das Haus da aufgestellt auf diese Pfähle, die vorher halt so Backsteine, musst du dir vorstellen. Mhm. 4 Stück an jeder Seite, in der Mitte nochmal eins. Das aber dann nachträglich erst rangezimmert wird, mit einem Wagenheber ein bisschen hoch, dass es passt.
Ja.
Und ist nichts kaputt gegangen. Also hätte ich nie für möglich gehalten. Wie kann man ein Holzhaus mit dem LKW transportieren, auf diesen Feldwegen da? Aber hat alles funktioniert. Dann wurde dann mit weißem Rum das Haus gegen böse Geister erstmal gereinigt. Und also das ganze Dorf war da. Das war echt ein Erlebnis. Ja, und wie gesagt, ich habe also eigentlich die meiste Zeit nicht mit Drogen da unten, wo ich gelebt habe, eigentlich nur vom Tourismus gelebt und das war für mich eigentlich so, das ist so mein Ding. Ich erzähle gerne über Jamaika und wenn du jetzt als Urlauber irgendwo hinkommst, hast einen Landsmann, der da lebt, ist natürlich besonders interessant. Hab halt Touren, dann hat
er irgendwann... Moment, das Grundstück gehört dir noch?
Nein, ich hätte dafür Rechtsanwalt nehmen müssen und kämpfen müssen, hätte da eventuell ein paar tausend Euro investieren müssen und es wäre nicht sicher gewesen, dass ich das Grundstück hätte behalten können, weil, das ist eine lange Geschichte mit dem Amerikaner, den haben sie dann auch per Kopfschuss da niedergestreckt. Also da war wirklich mit dem Dorf, wo wir einen Anwalt aus Kingston hatten und diesem amerikanischen John, gab es einen richtigen Rechtsstreit. Und er wollte da teilweise Jamaikaner, die auf dem Land geboren sind, runterhaben oder den.
Ja, aber was hatte der denn jetzt mit deinem Grundstück zu tun?
Ja, der hat angeblich von dem Amerikaner, der das in den 30er Jahren super viele Acres da gekauft hat, hat er angeblich das abgekauft. Und da waren halt teilweise unter anderem angeblich auch mein Grundstück mit dabei.
Okay.
Ja, und der kam dann alle auf mein Grundstück und meinte, oh, das ist aber wunderschön, kannst du alles behalten, gib mir $250,000. Dann sag ich, sag mal, hast du sie noch alle? Wo ich das hier bekommen habe, das war Dschungel. Ich habe das alles so schön gemacht. Kannst mich doch nicht für was bezahlen lassen, was ich mache. Also das war schon unverschämter Fatzke. Und das mit Jamaikanern kannst du das nicht machen. Die rufen den Killer an aus Kingston und trotz zwei Security-Leuten, nach 3 Jahren haben sie es angeguckt, hat den Kopf, eine Kugel im Kopf gehabt. Mhm. Und das war's dann mit John. Ja, also das ist in Jamaika, du musst dir wirklich Respekt verdienen. Wenn du dich da als Sklavenhalter aufführst und nur die Leute arbeiten lässt, das funktioniert nicht. Also ich habe auch gelernt, wie man mit der Machete arbeitet, habe mir selber mitgearbeitet, habe auch, wenn ich Geschäfte gemacht habe mit Touris, versucht, meine Nachbarn irgendwo mit einzubinden, was dann tue. Ich sage, boah, ich möchte mal mit so einem richtigen Fischer rausfahren. Ich sage, ja, kein Problem, kann ich organisieren. Weißt du, der Jamaikaner kriegt ein paar Scheinchen in die Hand, der Tourist zahlt ganz gerne, du hast was davon, alle haben was davon. Mhm. Ich habe halt versucht, die Schwarzen damit zu integrieren und dann hast du auch kein Problem. Hatte auch das Glück, dass ich im Schwarzen das Leben retten konnte, weil du musst ja gar nicht glauben, also 30% der Jamaikaner haben noch nicht mal Wasser gesehen. Und die Insel ist jetzt nicht so groß. Nee. Und ich glaube, 30% können nur schwimmen. Also das ist unglaublich. Ja, obwohl sie auf der Insel leben. Und die lieben halt Tiere, also Ziegen, das ist deren Haustier. Hunde behandeln sie wie Scheiße. Mhm. Tja, und dann ist dann halt so ein Raster. Bei rauer See ist dann seine Ziege da ins Wasser gekommen. Und der Idiot, obwohl er gar nicht richtig schwimmen kann, ist halt hinterher. Die Strömung hat ihn rausgezogen und wo ich da ankam, war die Ziege ungefähr schon 50 Meter raus, mit den Beinen da oben, also schon ersoffen. Und der Typ war auch schon fast fertig. Ne? Dann standen dann 10 Rastas am Felsen mit ungefähr dann 3 Meter Bambusstab und wollten ihn da rausholen. Der war aber auch schon 20 Meter draußen. Ich glaub's nicht, dass da mal jemand raus, weil die können ja halt alle nicht schwimmen. Und da habe ich mir halt Schuhe aus, Hose eben aus, hab den da gerettet. Der hätte schon sich voll gepisst und geschissen, weil er dachte, das wäre sein Ende. Mhm. Und das haben die mir natürlich hoch angerechnet. Ne? Also die haben mich am Ende wirklich, wenn Leute nach mir gefragt haben, die haben mich beschützt. Also nee, Mikey gibt's hier nicht. Ne? Also wenn du die mit integrierst, wenn du es richtig machst, da kann eine Armee kommen, die beschützen dich. Ne? Die verstecken dich, die machen alles. Also das war schon genial. Aber dass dann deine alte Ex-Freundin da mit dem BKA und mit dieser Einheit zusammenarbeitet, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet. Also ich habe mich relativ sicher gefühlt. Ne? Mhm. Und ich hatte auch wirklich nicht so das Bedürfnis, boah, jetzt bin ich 5 Jahre lang nicht mehr in Deutschland gewesen, ich muss jetzt zurück. Also ich hatte kein Heimweh, also das war mein Leben eigentlich da unten. Ne?
Willst du da nochmal hin oder ist das Kapitel Jamaika für dich zu Ende?
Ja gut, also um drauf zurückzukommen, was mit dem Grundstück passiert ist, die ganzen Häuser waren weg, nur das Steinhaus. Ich habe ein Steinhaus gebaut, wo halt Toilette, Dusche, aber alles selber gebaut, eigenes Zweikanalsystem gebaut. Du darfst alles machen auf Jamaika, du brauchst keine Baugenehmigung. Du darfst nur nicht die Fäkalien ins Meer leiten.
Okay.
Aber wenn du so ein Zweikammersystem da selber baust, so ein bisschen handwerklich geschickt bist, kannst du alles selber machen. Das habe ich halt gemacht. Das ist natürlich stehen geblieben. Aber selbst die Bar, das war unten betoniert, selbst die Vierkanthölzer, die dann auf dem Beton waren und wo das Holz so, alles weg. Alles Werkzeug, Generator, Fahrrad, alles, was ich hatte, alles verkauft. Es war also nichts mehr da.
Und also natürlich alles nied- und nagelfest,
ein bisschen.
Alles geklaut wahrscheinlich, oder was?
Ja, sie halt meine jamaikanische Freundin, der da.
Ach
ich habe immer meinem Bruder und meiner Mutter gesagt, im Knast, ey, fahrt wenigstens einmal im Jahr mal gucken da. Ja. Weißt du, oder schick dir mal wenigstens mal 100 Euro. Ansonsten, die sind halt arm, ne?
Ja.
Und selbst wenn sie dich mögen, aber ihr Haus kaputt ist, ja, dann wird halt, oh, der Weigelt ist nicht da. Ja gut, dann der hat doch ein Haus da, dann machen wir da eine Latte ab, ne?
Mhm.
Würde ich dir doch gar nicht so übel nehmen, aber sie hat natürlich alles zu Geld gemacht, hat sogar versucht, das Grundstück zu verkaufen. Also unglaublich. Ja, und dann habe ich dann irgendwo, in 2 Wochen kriegst du es auch nicht geregelt, da musst du mal 3 Monate in Jamaika am Stück sein. Und habe ich gesagt, ja nee, dann musst du halt nochmal reinklotzen und wieder arbeiten, Geld verdienen und von vorne anfangen. Ne? Nee, das Grundstück habe ich verloren. Leider.
Und willst du trotzdem noch nach Jamaika?
Du, ich wäre schon längst wieder in Jamaika, weil, also ich muss sagen, durch den Knast, auch wenn ich mich sehr gut da geführt habe und relativ kurzfristig wieder rausgekommen bin. Ich habe eigentlich eine sehr gute Ausbildung. Wie gesagt, ich hatte mal ein Wirtschaftsberatungsunternehmen. Aber all die Bewerbungen, die ich so offiziell geschrieben habe, ich habe da bestimmt 300-400 Bewerbungen zu Hause liegen, hängt natürlich auch ein bisschen mit meinem Alter zusammen, dann mit meinem Nomadenleben. Und der Knastaufenthalt macht sicherlich auch nicht besser. Also es ist unmöglich im Moment, einen vernünftigen Job zu kriegen. Selbst Sachen wie UPS-Fahrer kann ich vergessen wegen meinem Führungszeugnis. Mhm. Ja, du musst ein Führungszeugnis haben. Also ich bin jetzt nicht wählerisch, ich sag jetzt nicht, boah, ich war damals Wirtschaftsberater, ich brauche jetzt einen Managementjob. Also ich habe auch handwerkliche Jobs schon gemacht. Aber alles so halt so Gelegenheitsjob hier und da mal. Es ist halt unheimlich schwer. Ich habe natürlich auch sehr viele Ideen, was man in Jamaika machen kann, wo man hier vielleicht von leben kann, da drüben aber reich noch mit wird. Aber mir fehlt natürlich dann auch irgendwo ein gewisses Kapital, um da nochmal anzufangen. Und mein allergrößtes Problem ist, ich habe dann kurz bevor ich entlassen worden bin, meine Ex-Frau kennengelernt und bin nochmal sehr spät Papa geworden. Oh. Habe jetzt einen 4-jährigen Sohn, den darf ich aber halt nur alle 14 Tage sehen. Mhm. Und ich weiß jetzt, was es heißt, ohne Vater aufzuwachsen. Ja, also meine Eltern haben sich, wo ich 4 war, geschieden. Ja. Und dann mit 7 ist mein Vater tödlich verunglückt, war zwar nicht schuld, aber war tot. Also ich weiß, was das heißt. Und ich kann es nicht übers Herz brechen nach Jamaika. Wie oft sehe ich meinen Sohn? 2-mal im Jahr? Das geht nicht. Also wenn ich den jetzt alle 14 Tage sehe, dann vermisse ich ihn schon wieder am nächsten Montag. Ja. Das ist also, er ist auch unheimlich Papa bezogen. Ne? Klar bin ich der Wochenendpapa, da macht man immer was und dann Centerpark und hier Spielplatz und ich beschäftige mich auch. Also dann kann er anrufen, wer will. Also wenn ich mich an dem Wochenende, wo ich ihn habe, eine Stunde nicht mit ihm beschäftige, dann ist es viel. Und das merkt der Junge natürlich auch. Und ich bin schon dadurch sehr, sehr eingeschränkt, weil ich wäre so ein Typ, wenn du mir sagst, ey, weißt du was, komm, lass uns nächste Woche auf so eine Ölbohrinsel gehen und ein bisschen tauchen und da verdienst du, was weiß ich, im Monat 6 Mille und dann hast du einen Monat frei, würde ich sofort machen. Aber ich muss halt irgendwas finden, auch wenn ich selbstständig bin, wo ich sagen kann, okay, wenigstens jedes zweite Wochenende, das muss für meinen Sohn sein. Mhm. Und da, wie es auch immer ist, du bist dann auch noch ortsgebunden, also sie lebt dann ungefähr 50 Kilometer von Aachen weg. Du musst auch nicht glauben, sie bringt dir den mal oder holt ihn dir. Also seit 3 Jahren mache ich das immer. Mhm. Und wenn du natürlich dann vom Arbeitslosengeld leben musst, also du kannst ja nicht leben und sterben von. Ne? Und wie gesagt, ich mache dann ein paar Nebenjobs, auch hier und da eine Lesung. Gott sei Dank bin ich im Moment in der Lage, auch dafür meine Gage zu kriegen. Ich habe es am Anfang ohne Gage gemacht, weil wer bin ich denn schon? Ich habe ein Buch geschrieben, ich heiße nicht Ken Follett oder Dennis Brown oder so. Also
ja gut, es gibt ja genug Leute, die nur ein Buch geschrieben haben und Lesungen machen und dafür Honorar nehmen. Also das ist.
Also ich bin nicht unzufrieden, Holger. Weil ich habe jetzt eine 4. Auflage. Es ist ja immerhin seit 2011 schon auf dem Markt. Ja. Und also ich gehöre, ich glaube, auf 15.000 bist du schon Bestsellerautor heute. Also hätte ich das Buch jetzt vor 15, 20 Jahren geschrieben, wäre ich mit Sicherheit Millionär. Aber heute läuft das Geschäft halt ein bisschen anders. Heute machst du auch nicht mehr mit deinen CDs oder Platten halt dein Geld, sondern mit Konzerten. Und so ist es dann halt auch. Ich glaube, 100.000 Neuveröffentlichungen jedes Jahr an Büchern, wer soll das lesen? Ja. Ja, heutzutage kannst du schon letztens ein Plakat gesehen. Schreiben Sie Ihr eigenes Buch. Ja gut, dann zahlst du 1.000-2.000 Euro, kannst dein eigenes Buch. Jeder Depp schreibt quasi ein Buch. Ja. Und das ist halt das Problem, was ich habe. In der Hanf- und Großszene ist Jamaika Mike durchaus ein Begriff, aber das muss halt über die Kifferszene irgendwo auch rausgehen.
Um wirklich groß zu werden, ja.
Ja, und das ist halt das Problem. Und weißt du, ich habe so viele auf Facebook, sehr viele Freunde, Veranstaltungen für Hanf, Legalisierung. Also wenn ich da überall wäre, allein die Präsenz wird sicherlich auch viel bringen. Aber woher willst du das Geld denn nehmen, dauernd rumzureisen und zu machen? Und mein Manko ist halt mit meinem Verlag auch, dass da internetmäßig schon einiges mehr gehen würde. Es ist halt ein alteingesessener Verleger. Wenn irgendwo letztes Jahr, zum Beispiel im November, war ich im Playboy, dann haben die 5 Seiten Reportage über mich geschrieben. Mhm. Dann geht er auch hin und schreibt sämtliche Buchhandlungen und nochmal die Headshops, alles an. Er macht sich sehr viel Mühe. Aber internetmäßig könnte man natürlich viel, viel mehr machen. Ja, man könnte einen Blog schreiben, ich müsste viel mehr posten und. Aber es ist halt, naja, wenn du Autor bist, wirst du nicht unbedingt reich. Also ich kann von dem Buch alleine nicht leben. Da müsste ich schon sagen, mindestens 2 Auftritte die Woche haben. Dann wird das gehen.
Wenn das so schwierig ist für dich, einen Job zu finden, hast du zwischenzeitlich schon mal gedacht, mein Gott, ich weiß, wie man Drogen schmuggelt, ich mach das nochmal?
Natürlich. ein Anruf genügt, du hast die Connections ja noch und durch den Knastaufenthalt, das ist ja eh...
Stimmt, man wird im Knast nicht besser, ne?
Nee, also wenn ihr sagt, ja, resozialisieren, wenn ich das Wort schon höre, dann könnte ich kotzen. Das ist eine stupide Absitzen deiner Strafe und es ist eine Verbrecherschule. Du lernst Leute kennen, die es ähnlich gemacht haben, die geben dir Tipps, oh, guck mal, der hat so gemacht, oh, ist eine Idee. Man schmiedet Kontakte und wo ich vorher mit Kilos gedealt habe, könnte ich jetzt vielleicht mit Tonnen dealen. Aber ich habe halt immer im Kopf, dass ich sage, meine Ex-Frau wird mich mit Sicherheit nicht im Knast mit dem Kleinen besuchen kommen.
Ja.
Und zweitens, ich möchte natürlich auch nicht, dass mein Sohn sieht, daher Papa ist, man irgendwann muss ich ihm das mal erklären. Ich habe ein Buch geschrieben, es ist ja auch gewidmet ihm. Irgendwann wird er das verstehen, aber jetzt nochmal, wenn ich wegen Kokain nochmal reinkomme, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal lebend aus dem Gefängnis rauskomme. Ja, und das würde ich meinem Sohn alleine schon nicht antun wollen. Also, und ich habe ja damals ein Wirtschaftsberatungsunternehmen gehabt. Ich habe damals teilweise 20.000 D-Mark im Monat und mehr verdient. Also ich müsste es halt jetzt auch nochmal wieder schaffen. Das Problem ist halt, ich bin zwar ein Stehaufmännchen, aber je älter du wirst, umso schwerer fällt dir das auf,
ja,
natürlich. Ne?
Klar.
Und du hast nicht unbedingt immer natürlich Leute neben dir, die dich dann motivieren, sagen, komm, mach, tu. Ja, in der heutigen Zeit ist halt unheimlich schwer. Jeder denkt irgendwo, du willst nur an sein Geld oder willst irgendwie nur was ausnutzen, auch wenn du der Typ nicht bist. Aber es gibt halt relativ wenig Leute, glaube ich, noch so von meinem Schlag. Also ich habe auch damals gelernt, ey, bau Scheiße, wird erwischt, dann halt die Klappe. In den Gefängnissen sitzen mittlerweile 70% Zinker, wie wir sie nennen, die ihre Lebensstory da gebeichtet haben, bloß damit sie ein halbes Jahr weniger Knast kriegen.
Mhm.
Diese alte Ehre gibt's nicht mehr, die damals noch, du bist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ein paar Jahre jünger als ich in meinem Jahrgang, Alter.
Ja, also 69.
Ich denke mal, du kennst das auch noch.
Du sagtest gerade, du könntest im Prinzip Tonnen vertreiben oder Tonnen transportieren. Wie schmuggelt man Tonnen? Also kiloweise, das mit der Paste, das habe ich begriffen, aber wie schmuggelt man eine ganze Tonne?
Naja, du hast halt natürlich, nimmst dir irgendwelche Leute, die regelmäßig in der Karibik zum Beispiel segeln und ja, Mast kannst du sehr viel machen, du kannst da was ausschneiden, da kriegst du also schon eine Tonne oder zwei rein.
Mhm.
Gut, die Technik ist mittlerweile, die haben auch Geräte, wo sie Hohlräume quasi durchleuchten können, aber wenn, du musst halt abgesichert sein. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass die in Kolumbien schon U-Boote, die haben ja da wirklich Ingenieure und bauen in diesen kleinen Flussarmen, bauen die dann irgendwo tief drin, wo keine Sau hinkommt, bauen sie ihre U-Boote, die mittlerweile schon so gut sind, dass sie zumindest mal 3 Meter unter der Wasseroberfläche tauchen können und relativ auch schnell sind. Und alles, was ja nach Europa geht, ist ja Jamaika Umschlagplatz Nummer 1, was Kokain angeht. Denkt ja, die wenigsten denken das. Und alles, was halt Richtung Amerika geht, fahren die eh über kubanisches Gewässer, weil sie genau wissen, die haben eine 12-Meilen-Zone und in der 12-Meilen-Zone befindet sich keine amerikanische Coast Guard-Einheit. Also da gibt's wirklich von kleinen Fischerbooten bis hin zu Speedbooten und U-Booten. Ne? Also die haben da wirklich und die können einiges fassen. Ne? Und das ist unglaublich. Und ich glaube, mittlerweile gibt's über 200 verschiedene kleinere Kartelle oder Drogenorganisationen in Kolumbien. Also das ist ja, ich meine, Gott sei Dank, viele Regierungen sagen ja auch, die Drogenpolitik ist gescheitert. Und deswegen verstehe ich ja auch nicht, warum das immer noch so ein Riesenthema ist, zumindest mal eine Cannabis zu legalisieren. Ich meine, die haben doch kapiert, Verbote bringt's nicht. Damals durch die Prohibition, zum Beispiel in Amerika, ist die italienische Mafia entstanden. Das wissen die alle. Ja, aber Leute, dann macht doch mal was dagegen. Dann ändert's doch mal. Und es bringt ja auch unheimlich viel Vorteile, wenn du das jetzt legalisieren würdest.
Kannst du es besteuern. Staat
Steuern abkriegen.
Ja.
Du hast es staatlich kontrolliert. Also du kannst nicht irgendwo eine Scheiße kriegen, weil manche Leute sind so gierig, dass sie sagen, ich mache aus 10 Kilo 11, ja, hau halt ein Kilo Bleipulver dabei, was gesundheitlich mit Sicherheit nicht toll ist.
Mhm.
Oder der Dünger oder die, das wird wirklich bis am letzten Tag da mit Dünger reingehauen. Du sollst ja eigentlich die letzte Woche oder 2 Wochen solltest du nur noch mit Wasser spülen. Solche Dinge halt einfach. Und das wäre alles weg. Die Drogen, also die Kriminalität wird wegfallen. Ja, weil du es halt an öffentlichen Stellen irgendwo in Coffeeshops oder wo auch immer kriegen kannst.
Mhm.
Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, legalisiert den anderen Scheiß auch. Ja, es muss halt vielleicht irgendeine Stelle geben, wo du sagst, da musst du hin und da wird dir ganz genau erklärt, was diese Droge mit deinem Körper macht. Ja. Positiven, im Negativen. Und das musst du dir anhören. Und wenn du danach immer noch der Meinung bist, du musst das probieren, dann kriegst du eine Art Rezept ausgestellt und damit kannst du irgendwo in eine Apotheke oder eine Anlaufstelle hingehen und kannst das Zeug reinpfeifen.
Es würde zumindest, also ich denke auch, es würde zumindest nicht dazu führen, dass mehr Menschen Drogen nehmen. Glaube ich auch nicht.
Nee. Weil Alkohol ist ja auch illegal, deswegen heißt es ja auch nicht, dass jeder Jugendliche da irgendwo in der Ecke voll lallend rumsitzt, ne? Bloß weil es legal ist. Ja, es gibt's natürlich, aber ich glaube also auch nicht, weil das immer das Argument vieler Gegner ist, ja, wenn das jetzt legalisierst, dann wird jeder an der Ecke
da
total.
Das ist ja auch umhängen. Nur das vermuten die ja auch nur, die haben ja noch nicht mal den Ansatz eines Beleges dafür. Und was man aber genau sieht, gab gerade vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung wieder einen Artikel über die bayerische Drogenpolitik. Bayern hat die restriktivste Drogenpolitik des Landes und gleichzeitig auch die meisten Drogentoten. Also die riskieren lieber das Leben ihrer Kinder, als mal damit klarzukommen, dass ihre Kinder gelegentlich drauf sind.
Ja. Aber es ist natürlich einfach, dem Volk zu sagen, hört mal Leute, ihr habt Angst vor der Droge, ja, dann verbieten wir das und damit ist es dann getan.
Genau.
Ja, Leute, ihr lasst euch verdummen. Ne? Also wenn ich manchmal so Berichte sehe, auch von Öffentlich-Rechtlichen, so Dokumentationen über Cannabis, was die für eine Scheiße erzählen oder auch so Zeitschriften wie Stern, Spiegel, was da manchmal für Berichte, und dann sage ich nur, Leute, das stunken und erlogen. Also das ist in einem völlig falschen Zusammenhang niedergeschrieben worden. Ihr verarscht damit doch nur die Leute, ne? Mhm. Und das ist einfach, halt ein Volk dumm und es ist zufrieden, ne? Das ist ja nicht seit der Neuzeit nur bekannt. Das gab's, glaube ich, auch schon im Mittelalter. Ja. Und das sind halt viele Praktiken. Also ich bin Deutscher, ja, und ich war auch 4 Jahre beim Militär und war da eine Heißkiste fürs Vaterland und so. Mhm. Aber ich bin damals mit Sicherheit nicht umsonst nach Jamaika ausgewandert, weil das mir hier so toll gefallen hat. Auch dieser Neid und also Jamaika, die haben viel mehr Probleme, aber das Leben da unten ist natürlich schon wesentlich angenehmer. Und du kannst mit vielen, vielen Kleinigkeiten da richtig noch Geld machen. Ja, und das kannst du hier in Deutschland halt nicht so. Mhm. Und deswegen, und wenn du halt, das ist halt der Vorteil, wenn du mal 5 Jahre in einem Land gelebt hast, dann weißt du A, wie die ticken und B, womit du ein bisschen Geschäfte machen kannst, ne? Und das ist halt, in Jamaika gibt's schon so den ein oder andere Möglichkeit, wo du richtig, richtig viel Geld mitmachen kannst, aber du musst natürlich erstmal investieren. Und da ich damals eben in der Lage war, dass ich das ganze Geld ins Grundstück investiert hatte und aber erst quasi so weit war, kurz bevor die mich verhaftet haben, bin ich halt nie dazu gekommen. Aber ich hätte es mit 100%iger Sicherheit auf ganz legaler Schiene gepackt, da richtig gut Fuß zu fassen.
Ja. Wem gehört das Grundstück jetzt? Dem Staat?
Ich weiß es gar nicht. Also es war wirklich die Rede dann, dass der Staat das dann irgendwie wieder übernehmen sollte. Ich habe es jetzt nicht mehr so verfolgt. Ich habe schon lange nicht mehr in Jamaika angerufen und mal nachgefragt, was denn so Sache ist. Ne? Weil das hat mich damals schon, also dieser Besuch nach dem Knast, das war also zwischen himmelhoch jauchzend und zutiefst betrübt. Ne? Also so Emotionen, die ich dadurch erlebt habe. Und auch mit dem Grundstück, da habe ich gesagt, die Leute, lasst mich jetzt mal bitte eben alleine. Und da ist schon die ein oder andere Krokodilsträne auch mal geflossen, wo du dann gesehen hast, was daraus geworden ist. Weil ich kann mich nur genau daran erinnern, diesen letzten Gang, wo ich dann da rausgefahren bin mit den SUVs, wo ich gesagt habe, jetzt prägt dir das hier gut ein. Es kann sein, dass du es für längere Zeit nicht mehr siehst. Und das hatte ich auch immer so im Bild im Kopf. Und das sagen auch viele Leute, die das Buch gelesen haben. Boah, ich habe echt das Gefühl, dass ich jede Sekunde an deiner Seite durch Jamaika, das ist unheimlich bildlich beschrieben. Das war für mich schon so eine Art Selbsttherapie.
Ja.
Weil in der Zeit, wo ich geschrieben habe, war ich zumindest mit meinen Gedanken in Jamaika und frei. Mhm. Das hat mir sehr geholfen, den Knast zu überstehen. Ja, und dieses, irgendwann gehst du in dein gelobtes Land zurück, hat mich wirklich am Leben erhalten. Dass ich natürlich da rauskomme aus dem Knast, relativ schnell Papa werde und mich dann von meiner Frau trenne. Ich meine, das war natürlich so nicht geplant, aber hey, life is a bitch manchmal, ne? Und ja, und ich liebe meinen Sohn abgöttisch. Ich bin irgendwo froh, dass ich einen habe. Ich wollte immer ein Kind dann mal haben.
Mhm.
Und ich glaube, es war auch so wirklich, dass mit 46 Papa werden ist so wirklich am Rande.
Ja.
Also du willst ja auch nicht, dass dein Kind dann irgendwann Opa sagt zu dir. Und ja, das ist das Positive. Aber ich merke natürlich unheimlich, weil ich bin so ein Abenteurer-Typ. Ich würde viele Dinge mich drauf einlassen, auch risikoreiche, jetzt legal risikoreiche. Aber das kann ich alles nicht, weil ich halt so ein bisschen ortsgebunden bin. Weil ich sage mal, bis 200 Kilometer vielleicht von von ihm wegziehen kann. Wenn du jetzt genügend Geld verdienst, kannst du dich natürlich auch alle 2 Wochen in den Flieger setzen, eine kleine Wohnung in Aachen behalten, das geht auch. Aber dann musst du natürlich dementsprechend ein bisschen Geld verdienen. Aha. Aber wenn du als normaler Bürokaufmann oder was auch immer, deine, wenn du Glück hast, 1500 netto raus hast, ja sorry, damit mache ich aber keine großen Sprünge. Ne? Also da kann ich jetzt nicht, sagen wir, von München aus alle 2 Wochen meinen Sohn besuchen und mir dann noch ein kleines Apartment in Aachen leisten. Das kannst du vergessen. Und deswegen fallen halt viele, viele Dinge, die ich eigentlich gerne machen würde, flach. Ja, weil das einfach, ich habe schon Angebot bekommen, in Jamaika als Geschäftsführer in einem Bordell zu arbeiten, weil ich es halt kenne. Ja. Also, oder als Bäcker halt, wenn du Brötchen backst in Jamaika, garantiere ich, da wirst du Millionär, weil es das einfach nicht gibt in den Hotels. Also dieses amerikanische Ziehharmonika-Brot, worüber sich sämtliche Gäste drüber beschweren. Also wenn du schaffst, da Schwarzbrot oder Brötchen zu backen. Aber ich kann halt jetzt nicht sagen, ja gut, dann setze ich mich jetzt in den Flieger, besorge mir einen Ofen aus Amerika, Location, und ich fange jetzt da an. Ich bin ja überzeugt. Also ich kenne ja noch teilweise die Manager von den Hotels, wenn ich da hingehe und sage, Leute, wie viel Brötchen nimmt er mir ab? So viel Brötchen kannst du gar nicht backen. Aber das, ich kann es nicht, ne? Oder ich muss halt auf meinen Sohn scheißen und sagen, naja, mir geht's gut, dann kann ich 2-mal meinen Sohn in Sommerferien, hole ich ihn hoch, und einmal im Jahr bin ich halt in Deutschland, wo ich noch vielleicht 2-3 Wochen am Stück habe. Aber wenn er in der Schule geht, kannst du es dann auch wieder vergessen. Also das sind alles so Überlegungen, die bremsen sich natürlich unheimlich aus. Und ja, aber was soll ich jammern? Ne? Ich muss weiter, ich muss was machen. Meine Rente ist natürlich auch nicht so super, weil ich oft selbstständig war.
Klar.
Und dann im Ausland. Also du musst noch irgendwie was auf die Beine stellen. Aber natürlich, wenn du jetzt 7 Jahre sind es jetzt fast, wo ich draußen bin, versuch es auf Legale und kriegst immer wieder Knüppel in den Weg und immer wieder in die Fresse.
Ich glaube, als Ex-Knacki hast du verloren, oder?
Ja, ich meine, es liegt da immer noch, wie du dich verkaufst. Und ich merke ja, wenn ich über Beziehungen an irgendeinen Job rankomme und die mich dann arbeiten, die sind alle begeistert. Mhm. Ja, ich kann es und das weiß ich. Aber es ist halt in Deutschland viel so, auf dem Papier, mach doch mal auf dem Papier jemanden klar, ey, du bist zwar 50, aber du hast noch total Motivation.
Ja, das kannst du vergessen.
Das kannst du alles vergessen. Ja. Ne? Und deswegen, Arbeitsamt hilft dir natürlich da auch keineswegs weiter. Schon gar nicht, jetzt bin ich ja in dieses Ü50-Programm gekommen mit 50. Ne? Mhm. Also das ist alles, das kotzt mich schon irgendwo an. Und wenn du damals wirklich nicht unter 10.000 D-Mark im Portemonnaie rausgegangen bist und hast manchmal jetzt, bist du aber überlegen, ja, wasche ich den Wagen jetzt oder spare ich mir die 10 Euro, um Spielzeug für den Kleinen vielleicht lieber zu kaufen? Das ist schon, das kotzt einen schon irgendwo an. Und klar ist die Versuchung dann manchmal groß zu sagen, ihr könnt mich doch jetzt alle, dann mache ich halt das, was ich wieder am besten kann. Und leckt mich und in einem Jahr bin ich Millionär, ne? Und dann könnt ihr mich mal.
Oder du sitzt wieder im Knast.
Ja, ja, und das ist das, wo ich dann sage, ich muss realistischer und ich will einfach nicht meinen Sohn da irgendwie verlieren. Auf was für eine Art und Weise halt. Und das hält mich eigentlich immer davon ab.
Bereust du eigentlich irgendwas von dem aus den letzten, was sind das jetzt, 20 Jahren?
Ja, du hast natürlich immer irgendwo...
Also abgesehen davon, dass du natürlich im Knast gesessen hast, was mit Sicherheit scheiße ist, aber...
Ich meine, gut, das ist auf der anderen Seite, wenn ich versuche immer auch aus negativen Sachen irgendwas Positives zu sehen. Ich frage mich natürlich oft, was wäre, wenn das mit den 12 Kilo gut gegangen wäre? Also mit Sicherheit wäre ich mehrfacher Millionär gewesen, aber vielleicht hätten sie mich gerade wegen dem Geld dann da unten umgebracht. Das, weißt du, das... sage ich mir dann halt irgendwie immer, genauso wie, ja, was wäre jetzt, wenn du Eva nicht kennengelernt hättest, du hättest keinen Sohn, dann hättest du jetzt vielleicht schon wieder ein gut laufendes Geschäft. Ich weiß es nicht, das Leben musst du halt so nehmen, wie es kommt, und manchmal planst du was, dann passiert aber was ganz anderes. Ja, das musst du halt irgendwo akzeptieren. Mhm. Aber bereuen in dem Sinne, klar, ich meine, du hast immer irgendwo eine Wahl, aber es war halt damals wirklich verlockend, so einmal, und es gibt Leute zum Beispiel, der Besitzer von Air Jamaica, und das ist eine gute Airline, mit guten Maschinen, gutem Service und Crew. Ich meine, da weiß jedes Kind auf Jamaika, der hat damals mit Kokain-Deals angefangen. Da schreit heute keine Sau mehr nach. Das ist halt eine andere Kultur. Ja, das interessiert keinen. Vielleicht in Deutschland schon, aber in Jamaika eben nicht.
Oh, ich wäre mir gar nicht mal so sicher, dass nicht legale Unternehmen in Deutschland auch mit illegalem Geld aufgezogen worden sind. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass praktisch alle legalen Unternehmen ursprünglich mal aus Illegalität gewachsen sind. Also wo das irgendwo Schwarzgeld war, das irgendwo investiert wurde und daraus ist dann weißes Geld geworden.
Ja, glaube ich.
Wundern würde mich
wenn du auch
nicht.
Hörst, was die CIA, ich meine, die hat mit Drogengeldern sich finanziert und was Iran in Nicaragua Contra, alles abgelaufen ist. Und oh meine Güte, ey. Weißt du, und dann stellen die sich so an. Also, ist schon mal gerecht, aber was sollst du jammern? Ich meine, es ist so, du musst dich damit abfinden und musst halt irgendwo eine Lösung finden. Aber manchmal ist es dann schon irgendwo hart, wenn du sagst, ey, gib mir doch nur eine Chance und ich mach doch und tu. Ich habe jetzt was relativ witzig war, durch diesen Playboy, in meinen 5 Seiten Reportage, wo mich etliche Frauen drum beneiden, was du bist im Playboy. Und durch diesen Bericht hat sich da eine Sicherheitsfirma gemeldet mit 2 deutschen Geschäftsführern, Sitz in England. Und die machen aber, weißt du, die haben so Leute wie russische Spätsnaz-Einheiten, Delta Force, Navy Seals, deutsche Kampfschwimmer. Und die machen keine Sicherheit, aber die überprüfen deine Sicherheit. Also sagen wir mal, du bist jetzt ein reicher Typ, hast ein Boot, deine Tochter ist oft auf dem Boot, aber du bist um die Sicherheit besorgt, dann überprüfen die das System und geben dir natürlich mit Tageshonorar so von 2.500, dann nach einer Woche oder 2 sagen die, okay, das und das und das musst du ändern, dann ist die Sicherheit besser. So, und da für die, die wollten sich unbedingt mit mir treffen, weil er meinte, ja gut, wir sind jetzt nicht unbedingt Typen, die auf Leute so zugehen können, aber du ja anscheinend ja, hast du ja keine Probleme mit, und wollten halt, dass ich für die Aufträge an Land ziehe. Das heißt, irgendwelche Leute finde, die sich bereit erklären, halt für ein Tageshonorar von 2.500 sich überprüfen zu lassen. Da war ich halt jetzt mit dran, aber wie gesagt, Ende Januar getroffen, bis jetzt immer noch nicht alles klar. Also das ist auch dann teilweise nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt wollen sie, dass ich halt nur so Obi-Baumärkte und Kaufhäuser, Elektrofachgroßhandel und sowas mache. Und das finde ich so dann schon ein bisschen Richtung Klinkenputzen. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe jetzt zwar noch nicht ganz abgesagt, aber es ist halt nicht so das, wie du es vorstellst. Dann war auch einer, der sich gemeldet hat, der Automatenaufsteller, was so mit Wetten, so wo du dann in so ein Location gehst, kannst dein Geld anschmeißen und kannst dann ja irgendwelche Wetten machen.
Also.
Und das sollte ich dann vertreiben. Ja, solche Jobs, okay, weißt du, aber das sind halt alles, du musst ja halt auch ein bisschen bewegen können. Ne? Du musst ja ein paar Anzüge mal wieder auch kaufen können, wenn du jetzt gerade in diesen Sicherheitskreisen mit reichen Leuten kommst und musst hier und da mal hinfahren. Und das ist halt alles so Dinge, ja, das blockiert, ne? Und wie gesagt, selbst wenn du jetzt einen Job hättest, wo du einen ganz normalen Job, selbst wenn du 500 Euro zur Seite tun würdest, das würde jetzt nicht reichen, um den Kleinen quasi sein Leben ein bisschen mitzufinanzieren und deine Rente zu sichern.
Und vor allem die Rente, ja.
Also muss ich noch irgendwie, denke ich mal, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf irgendeine Weise selbstständig zu machen. Also wenn morgen, sagen wir mal, legalisiert werden würde, einen Coffeeshop zu machen. Ich glaube, ich wäre der Erste, der vom Ordnungsamt von mir aus auch noch die Nacht kämpft, um die Lizenz zu bekommen. Ne?
Der Zweite wärst du.
Ja, okay.
Ich wäre der Erste. Also das ist eine Gelddruckmaschine.
Ja,
ich würde gerne Steuern zahlen. Ich würde gerne einen Coffeeshop aufmachen und Steuern zahlen. Hätte ich
Ich glaube, mit diesem Namen Jamaika Mike, weil er dann noch bekannt, da trumpfst du natürlich dann noch ein bisschen mehr mit.
Also, kann ich ein Franchise von dir kriegen vielleicht?
Ja, lass uns so eine Kette aufmachen.
Genau.
Jamaika Mike, ist doch scheißegal, auch wenn du Holger heißt, ob das Geld fließt.
Sehr schön. Spätestens dann werden wir uns wieder treffen, wenn es legalisiert ist und wir eine Coffeeshop-Kette eröffnen. Mein lieber Mike, ich danke für das Gespräch.
Ich danke dir fürs Zuhören.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.